Herzlich willkommen zu Nachwort Ausgabe 31. Mein Name ist Oliver Hahn, bei mir ist Lukas Gröning. Hallo Lukas.
Du weißt sogar, welche Ausgabe wir jetzt mittlerweile haben. Ja, hallo Olli, grüß dich.
So, also, wir beginnen quasi eine neue Staffel. Neue Staffel, neues Buch. Wir haben der talentierte Mr. Ripley in der letzten Folge beendet und sogar noch was zum Nachfolger Ripley Underground noch gesagt gehabt. Also wenn euch das interessiert, hört da gerne rein oder fangt dann irgendwie gerne von vorne damit an. Wir steigen ein und widmen uns Dracula. Bram Stokers Dracula. Und wir haben uns im Vorfeld so ein bisschen überlegt, wie wir uns diesem ganzen Themenkomplex so ein bisschen nähern können, weil ihr wisst, wie wir es machen. Wir steigen so ein bisschen ein mit Hintergrundinfos zu Bram Stoker, wie er so, was er so gemacht hat, wie er so gelebt hat und welche Rolle das Werk bei ihm spielen könnte. Zumindest haben wir es so bei den letzten Autoren und Autorinnen gemacht. Und dann gehen wir in die Handlung von Kapitel 1 bis 3 der Bücher. Welche genau das sind, das sagt euch Lukas gleich nochmal. Und im Anschluss sprechen wir über das, was uns dabei aufgefallen ist.
Richtig, so wie wir es eigentlich immer machen. Wir sind furchtlos angesichts dieses großen Horrorromans, dieses großen Gothic-Novel-Klassikers. Wir lassen uns nicht beeinflussen davon, dass das Ding schon tausendmal durchgenudelt wurde, popkulturell zigtausendmal verarbeitet wurde. Wir sagen euch später vielleicht noch mal ein bisschen was dazu, was das bei uns gemacht hat oder vielleicht inwieweit uns das beeinflusst im Verlaufe der Lektüre. Aber wir gehen das erstmal so an wie immer. Genau, Bram Stokers Dracula. 1897 ist das Ding geschrieben worden und das kann man vielleicht auch sagen, wir haben uns die Version aus dem S. Fischer Verlag geholt in der dritten und siebten Auflage und genau, du hast schon gesagt, Kapitel 1 bis 3, das sind in unserem Fall die Seiten 9 bis 56, die wir in dieser ersten Episode behandeln werden.
Ja, weil du jetzt gerade gesagt hast, es ist schon so groß behandelt worden und schon so viel, im Grunde ist es vielleicht für euer Verständnis, ist das jetzt hier keine Abbildung aller veröffentlichten Daten und Zusammenhänge und so weiter. Im Grunde erarbeiten wir uns das Thema selber und lassen euch da irgendwie dran teilhaben. Das ist natürlich bei weitem nicht vollständig. Es gibt so viel Sekundärliteratur alleine zu Bram Stoker und alleine zu Dracula und noch mehr zu Vampiren und allem, was dazugehört. Das soll jetzt aber nicht unser Anspruch sein. Uns geht es eher darum, dass wir ein grobes Verständnis dafür bekommen, wo sind wir, in welcher Zeit sind wir, wo kommt das Ganze her und dann steigen wir ein.
Ganz genau. Und wir fangen zunächst mal an mit Bram Stoker. Stellen euch den ein bisschen vor. Bei ihm handelt es sich um einen irischen Schriftsteller, der 1847 in Clontarf, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, vermutlich nicht, bei Dublin geboren wurde, und zwar als drittes von 7 Kindern insgesamt. Er war bis zu seinem 7. Lebensjahr extrem krank und konnte weder allein gehen noch stehen. Ich habe in der Recherche tatsächlich nicht herausgefunden, was das tatsächlich für eine Krankheit ist. Du hast etwa einen Einwurf dazu?
Niemand weiß das. Mhm. Er war so krank, dass er von seinen älteren Geschwistern umhergetragen werden musste und an die Seite gesetzt wurde und dem wurde da irgendwie mit dem die Zeit verbracht.
Genau, richtig. Die Krankheit ist bis heute ein großes Rätsel. Es gibt so ein paar Theorien, aber keine Sicherheit im Prinzip der Informationslage. Und genauso ist übrigens auch seine Genesung ein ziemlich großes Thema gewesen, weil auch das hat niemand vorhergesehen, wie er auf einmal gehen konnte dann und stehen konnte und wie das dann auf einmal funktioniert hatte. Und das war so erfolgreich, dass er danach später sogar noch Athlet und Fußballspieler wurde am Trinity College in Dublin, wo er nämlich in den Jahren 1865 bis 1870 Geschichte, Literatur, Mathematik und Physik studiert hatte. Er wurde dann im Anschluss zunächst mal Beamter bei der Dienstaufsichtsbehörde, arbeitete dort tatsächlich mit seinem Vater zusammen und machte, das ist allerdings eine Arbeit, die ihn im Großen und Ganzen nicht wirklich glücklich machte, denn er war schon so etwas wie ein literarischer Mensch, konnte man sagen. Jemand, der sich sehr für Literatur, für das Theater interessiert hatte. Und das führte dann dazu, dass er zugleich eine Nebentätigkeit erwarb. Und zwar arbeitete er als Journalist und Theaterkritiker und schrieb zusätzlich dann auch noch Artikel für das Dublin University Magazine. 1878 meine ich natürlich, heiratete er Florence Balcombe, lustigerweise eine Frau, die auch von Oscar Wilde umworben wurde. Also anscheinend trieb er sich da in so einem Literaturzirkel in einer gewissen Weise um. Er zog dann mit ihr zusammen in den Londoner Stadtteil Chelsea und arbeitete dort weiterhin als Manager des Lyceum Theaters. Noch so ein Name, den ich wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen habe, aber sagen es dann trotzdem mal. Und dieses Theater gehörte dem Schauspieler Henry Irving, mit dem ihm eine große Freundschaft in dieser Zeit verbunden hat.
Ja. Kurzer Einwurf dazu. Henry Irving wurde später zum Ritter geschlagen, zu einem Sir Henry Irving. Er war der erste Schauspieler, dem die Ehre zuteil wurde. Und er war einer der die Schauspielerei als ernsthafte Kunst diesen Weg bereitet hat dahin, weil er diese Shakespeare, er war ein großer Shakespeare-Schauspieler, dem hat auch das Theater dort gehört und es war im Grunde dann weniger eine brotlose Kunst und weniger dieses, Gaukelei und hier, sondern es ging darum, dass es wirklich dass jemand da war mit Gravitas, ja, mit einer Ausstrahlung und mit einer Ernsthaftigkeit, ja, die den Beruf der Schauspielers und der Schauspielerin nochmal so ein Stückchen nach oben gehoben hat, gerade durch die Ritterschlagung, Gott, durch die Ehrung der Königin Victoria. Ja.
Also Star-Potenzial im Endeffekt. Ne?
Absolut,
also, absolut. Dass es gar nicht so sehr um die Schauspielkunst an sich geht, sondern eher so um das, was so mitkommt noch, ne? So eine gewisse Werbe, irgendwie so eine gewisse Ausstrahlung gesagt
habe. Er soll kein angenehmer Zeitgenosse gewesen sein, im Grunde ein richtiges Arschloch, mit dem wenige lange Zeit zu tun haben konnten. Deswegen ist es so umso erstaunlicher, dass Bram Stoker mit dem über mehrere Jahre, glaube ich, jahrzehntelang zusammenarbeiten konnte und es mit dem aushalten konnte.
Ja, das war jetzt unser Stichwort, den Haken mit den Schimpfworten zu setzen, sozusagen bei der Episode. Aber es ist nicht so schlimm, glaube ich.
Den Haken mit den Schimpfworten
setzen? Ja, wegen dem A-Loch gerade.
Ach so.
Aber ist nicht so schlimm. Das ist gehört wahrscheinlich zu den harmloseren Worten. Ach so, okay. Aber ist kein Problem.
A-Loch.
Das A-Loch, ja. Ich wollte es nicht nochmal sagen, nicht, dass wir nochmal, nicht, dass wir hier gestrikt werden noch. Ne?
Oh ja.
Ja. Nee, davon gehen wir mal nicht aus. Genau, und durch gerade so eine Persönlichkeit, wie du sie gerade beschrieben hast, kommt man natürlich auch in so eine gewisse Londoner High Society dann rein. Das heißt, er lernte dort auch dann Leute wie Sir Arthur Conan Doyle oder auch James McNeill Whistler kennen. Und nebenher begann er dann eben mit der Zeit damit, sein Einkommen als Buchautor aufzubessern. Sehr erfolgreich, tatsächlich ist der einzige Roman, der es wirklich zu Weltruhm geschafft hat, der von uns in den nächsten Episoden besprochene Dracula aus dem Jahre 1897, Entschuldigung. Den Erfolg dieses Weltromans erlebte er dann im Verlauf der Zeit auch nicht mehr mit, denn Dracula war zu Beginn auch kein großer Erfolg, ist also so ein typisches Werk, was sich dann eher über die Zeit hinweg durchsetzt, immer wieder entdeckt wurde und dann sich im Verlaufe erst der Jahre und Jahrzehnte zu so einem großen Klassiker entwickelt hatte. Und er starb dann in relativ bescheidenen Verhältnissen im Jahre 1912 in London. Hat immer noch eine sehr große Bedeutung durch diesen Roman für die Horrorliteratur. Tatsächlich wird zu seinen Ehren auch jährlich von der Vereinigung der US-amerikanischen Horrorschriftsteller seit dem Jahre 1987 der Bram Stoker Award verliehen für besondere Erfolge im Bereich der Horrorliteratur. Preisträger sind unter anderem der von uns auch bereits mehrmals thematisierte Stephen King. Wir haben ja Friedhof der Kuscheltiere besprochen, das war ja das erste, was wir im Rahmen dieses Podcasts erarbeitet haben. Und aber auch Leute wie Clive Barker durch so Romane wie The Forbidden oder In the Hills, The Cities. Clive Barker ist ja auch jemand, der zum Beispiel als Regisseur erfolgreich war mit Hellraiser. Und auch andere Leute noch wie Dean Koontz oder Joyce Carol Oates waren Preisträger und Preisträgerinnen dieses Preises. Man kann vielleicht auch noch so ein bisschen was sagen, das fand ich ganz interessant. Ich habe ein bisschen was gefunden zu gewissen politischen oder gesellschaftspolitischen Überzeugungen, die Bram Stoker wohl mit sich mittrug. So war er ein großer Vertreter der Tugenden des britischen Empire, also so Werte wie Ordnung, Rationalität, Disziplin und familiäre Werte spielten eine große Rolle in seinem Leben und in seinem persönlichen Gedankengebilde. Und er hatte auch darüber hinaus globalpolitisch eine große Loyalität zum britischen Empire. Also er war Monarchist und setzte sich auch sehr dafür ein, dass Irland unbedingt auch Teil des britischen Empire bleiben sollte, also keine Eigenständigkeit oder Abgrenzung davon erwirken sollte. Hatte aber gleichzeitig trotzdem eine sehr große Offenheit für moderne Themen wie Wissenschaft, verschiedene Wissenschaften, Psychologie und so weiter. Das heißt, es gibt so ein Spannungsverhältnis. Das wollte ich einfach mal mitnehmen, weil es vielleicht interessant ist, inwiefern sich das in Dracula dann wiederfindet. Ganz genau.
So, jetzt haben wir natürlich Bram Stoker so ein bisschen. Also er hat nach Dracula, hat er glaube ich noch 4 Romane rausgebracht. Ich glaube, posthum wurde noch sowas wie, glaube ich, Draculas Gast veröffentlicht, was was so die ersten Kapitel von diesem Roman werden sollten in der, ich nenne es mal Pre-Production, als er jetzt so diesen Abriss geschrieben hat, dann gab es so ein paar erste Kapitel. Das wurde dann später, glaube ich, von seiner Frau oder irgendwas, wurde das veröffentlicht. Und ursprünglich sollte dieses Buch auch anders heißen, sondern nämlich The Undead. Mhm. Damit ist er eingestiegen. Mhm. Und wie er dazu gekommen ist, warum das jetzt irgendwie Vampir ist, weil ich, dafür kommen wir jetzt gleich, denn ich war so in meinem naiven Glauben, dass das im Grunde Begründer des Vampirismus oder des Vampirtums ist. Ja, also ich dachte, okay, vorher gab es nichts, dann kam Dracula und seitdem gibt es alles. Also wie so der Urknall für die Vampirliteratur.
Ja, war alles drin,
ja. Aber das stimmt ja gar nicht.
Das stimmt nicht.
Wir müssen ein bisschen zurückgehen und zwar mehrere Jahrhunderte zurück.
Richtig. Ich beginne, ja. Wir fangen an, nämlich, wenn es um den Vampirmythos geht und so die Herleitung dieser ganzen Motive und so weiter, tatsächlich bereits im alten Mesopotamien. Das heißt, so in der Zeit von 3500 vor Christus bis 539 vor Christus. Da war nämlich schon die Rede, oder ja, es wurden so erste Überlieferungen darüber, dass es einen Glauben gab an dämonische Wesen, die man Lamashtu oder auch Lilithu nannte. Das heißt, es sind bluttrinkende Monster, die das Blut von Menschen trinken und auch Kinder bedrohen vor allem. Das war eine sehr große Angst in der Zeit. Und das hat sich dann so fortgeführt bis ins antike Griechenland und ins alte Rom tatsächlich auch. Das heißt, dort wurden die Gestalten dann Empusen oder Lamia genannt. Und das waren dann verführerische Frauen, die Männer und Kinder ausgesaugt haben. Das heißt, da steckt schon so dieses Motiv einer Angst vor Sexualität vielleicht auch schon so in einer gewissen Weise drin, was sich ja dann bis im Verlaufe des Vampirmythos auch noch durchzieht. In China gab es so etwas auch. Da wurden die Yiyang Qi genannt. Das heißt übersetzt sprunghafter Leichnam. Und auch das sind so Wesen, die im Prinzip aus der Erde gekommen sind und die Lebensenergie von anderen Menschen ausgesaugt haben. Lebensenergie bedeutet in diesem Fall Qi, tatsächlich in China. In Afrika und Indien gibt es ähnliche Motive. Da gibt es verschiedene Totengeister oder auch Wiedergänger, wie sie genannt wurden, die sich eben auch von der Lebensenergie lebender Wesen ernähren. Das heißt, es gibt verschiedene Merkmale, die sich bis hierhin feststellen lassen, nämlich die Rückkehr von den Toten, dieses Wiedergehen, das Motiv der Wiedergänger spielt hier eine große Rolle, Energieentzug bzw. auch explizit Blutsaugen und auch dann mit der Zeit immer noch die Verbindung mit Tod, Sexualität und auch Seuchen tatsächlich, was eine große Rolle spielte. Wir haben darüber hinaus dann so ab dem 11. bis 18. Jahrhundert diese Motive auch im slawischen oder osteuropäischen Volksglauben verbreitet. Vor allem eine Verbreitung des Vampirglaubens auf dem alten Balkan, in Russland, Polen und Rumänien. Da wurden diese Wesen dort Upir, auch schon Vampir oder dann tatsächlich Nosferatu genannt. Also das ist dann wirklich, dieser Begriff ist wirklich im osteuropäischen Glauben dann festgesetzt. Und das ist dann so der Glaube an Tote, die eben aus dem Grab steigen und ihre eigene Familie heimsuchen. Das war so dieses Motiv, was hier festgelegt wurde. Wir haben auch hier eine erste Festlegung eines Aussehens. Das heißt, das sind so aufgedunstende Wesen, die blutverschmiert sind. Allerdings haben wir hier noch nicht dieses Motiv der Reißzähne. Das ist dann wirklich erst später so im Verlaufe gekommen. Also dieser klassische Reißzahn, der sich in den Hals reinbohrt und so, wie man es halt so kennt. Hier setzen sich allerdings schon diese ersten Schutzmaßnahmen durch, die wir alle mittlerweile kennen. Also die hölzernen Pflöcke, die helfen sollen, Enthauptungen, Knoblauch, was die Vampire dann abbringen soll, davon auf die Menschen zuzugehen, oder auch das Weihwasser, was hilft. Also hier haben wir im Prinzip auch schon so eine Verbindung zu sowas wie christlichem Glauben, geweihtem Glauben, also so diese Vorstellung davon, dass der Vampir etwas aus der Hölle ist, etwas vom Bösen Erschaffenes ist im Prinzip, was durch die Kraft der Göttlichkeit dann eben auch vertrieben werden kann. Und dann kommen wir in so eine Zeit der wirklich Vampirhysterie und Aufklärung dann später noch rein. Und dazu hat der Olli etwas für uns.
Genau, im Grunde ist das so der erste Hype, wenn man so möchte, bei dem es um Vampire geht, die außerhalb von irgendwelchen Dörfern, also Vampire im Sinne von Legenden tragen sich weiter. Und zwar ist es so, im 17. Jahrhundert, da gab es mehrere Vorfälle im Raum der Karpaten, also irgendwas so zwischen Österreich, Tschechien, Slowakei, Polen, Ungarn, Ukraine, Rumänien bis nach Serbien. So diese Überlappung von mehreren Ländern, da gab es über die Zeit hinweg immer wieder Kriege zwischen verschiedenen Völkern und Stämmen und unter anderem durch die Habsburger, die dann sind, also die quasi aus Deutschland und Mitteleuropa gekommen sind, und die sind diesen Mythen und Legenden aus diesen Gegenden irgendwie auf die gestoßen. Und da gab es unter anderem den Fall von Peter Plogojowitz, der war einer so der ersten in Anführungsstrichen nachgewiesenen Vampire. Dem hat man begraben und man hat durch die Erde durch ein Schmatzen gehört. Ja, und man hat gedacht, das ist, weil er am Leichentuch nagt und schmatzt, und hat den exhumiert und hat gesehen, dass der im Grunde nicht verwest war, sah aus wie frischer Morgen, ja, und hatte Blut an den Lippen und blutrote Lippen, und vor lauter Angst hat man ihm dann quasi den Pflock durchs Herz gejagt und ihn dann irgendwie, glaube ich, verbrannt oder so. Und einige Zeit später zu anderen Orten gab es nochmal den Arnold Paole, bei dem es ähnlich ging, da haben die den, eine Welle von Exhumierungen und Leichenschändungen, denen dann nachgegangen wurde, und da mussten sich dann so die Kirche ein bisschen dazu bekennen oder nicht bekennen, was machen wir jetzt, wie gehen wir jetzt damit um, und das hatte sich dann so ein bisschen rumgetragen, ne? Durch die Völker hat sich das weitergetragen, in den deutschen Raum wurde es reingetragen, und da gab es dann irgendwann die ersten Niederschläge in der Literatur. Das ist dann so der Bereich der Vorromantik, wo dann so in Anführungsstrichen Sachbeiträge zum Vampirismus dann irgendwie erschienen sind, ja, aus dem, was da so gekommen ist. Auch gibt es diese Legende von einer ungarischen Gräfin Elisabeth Báthory, die sogenannte Blutgräfin, die soll um 1610, also weit vorher, soll die mehrere hundert, also ihr wird nachgesagt, 600 junge Frauen getötet haben und ihrem Blut gebadet haben. Sie sei wohl sehr an deren Leid interessiert und wollte in diesem Blut baden, um jung zu bleiben und so weiter. Also ja, nur war das denn so jetzt so rückblickend, das konnte dem Ganzen gar nicht so nachgewiesen werden. Und dieses in Blut baden und sich da oder dieses Blut trinken und was auch immer, das wurde niedergeschrieben, dieser Fall wurde irgendwann wiedergefunden von irgendwelchen Theologen, die den nochmal aufgeschrieben haben, und das war so in der Zeit dieser Vampirhysterie, und dem wurde natürlich dann noch so ein bisschen extra was hinzugedichtet, ja, also da war ja die Geschichte schon, was weiß ich, 150, 200 Jahre alt, ja, und seitdem gibt's diese Blutgräfin, und heute nimmt man wahrscheinlich an, dass das alles gar nicht stimmt und dass sie im Grunde Opfer einer Schmutzkampagne geworden ist. Also im damaligen Rahmen so. So, und dann kommt das ganze Zeug zu Goethe, der das in der Braut von Korinth irgendwie schon in Gedichten verwurstet, oder Gottfried August Bürger in der Leonore als düsteres Mythengedicht, das sich auch hier wieder findet, weil Bram Stoker selber das zitiert. Denn die Toten reiten schnell. Das sagt dann später, dass die Bevölkerung aus dem Dorf sagt das dann zu Jonathan, aber da kommen wir dann gleich noch da später. Ich würde jetzt einfach kurz weitermachen, ja. Und dann sind wir in der Zeit der Romantik, so ab dem 18. Jahrhundert bis zum Mitte des 19. Jahrhunderts, und verschiedene Dichter und Erzähler nehmen diese Themen auf. Novalis, Heinrich Heine, dieser E.T.A. Hoffmann, der da so fantastische Geschichten schreibt. Und im Grunde bildet sich da wie so eine Art Subgenre raus der Romantik, und so diese schwarze Romantik nennt man das, oder diese Gothic Novel, ich weiß gerade gar nicht den großen Unterschied, vielleicht gibt's den auch einfach gar nicht, und es gibt unterschiedliche, also die Charakteristik ist im Grunde, das sind so Erzählungen, Gedichte, Romane, Gemälde, die irgendwie düster sind, die mit die schaurig sind, die das Unheimliche zeigen, Leid, so eine Mischung aus Leid, Gewalt, Tod und die Schönheit dessen, psychische Abgründe, Fantastisches, Okkultisches, Erotisches. Man hat so ein Bild irgendwie davon, so eine Stimmung, ja. Und es gab eine ganze Reihe von Erzählungen und Gedichten, die diesen Mythos des Vampirs noch weiter geschärft haben. Denn bis dahin sind wir eigentlich eher bei Untoten. Ja, bei hässlichen Untoten, die aus der Erde aussteigen, die willenlos sind und im Grunde jagen gehen. Ja, aber jetzt schärft sich dieses Bild so ein bisschen und das liegt unter anderem an John Polidori, einem Landsmann, Freund und Vertrauten von einem Lord Byron. Das ist irgendein Dichter gewesen, ganz großer, und die haben wie so eine Art Wettschreiben mal gemacht. Die saßen da irgendwo in irgendeinem Zelt rum mit anderen Leuten, haben sie so ein Wettschreiben gemacht, wer so die beste mystische, gruselige Geschichte schreibt. Und irgendwie kam da John Polidori mit drauf, mit in Verbindung, in Zusammenarbeit mit Lord Byron, dessen Name am Ende allein dann auf dem Ding draufsteht. Und es gibt eine Erzählung, die heißt einfach Der Vampir, mit Y geschrieben, und hat damals im Grunde schon die Vorlage des modernen Vampirs, wie wir ihn heute kennen, dieses stereotype, klischeehafte Bild des aristokratischen, gebildeten, gut aussehenden Vampirs, damals schon gesetzt. Und da war noch lange nicht die Rede von Dracula von Bram Stoker. Dazu kommt Camilla, das ist auch ein Roman von einem Sheridan Le Fanu, das ist ein ehemaliger Vorgesetzter von Bram Stoker gewesen. Der hat im Grunde einen Briefroman geschrieben, wie wir den ja hier auch haben, und teilweise schon Figuren vorgelegt, die Dracula dann für seine eigenen Romane hier aufgenommen hat. Und dann gab es noch die Penny Dreadfuls, das sind so Groschenromane gewesen, mit Varney the Vampire, bei dem im Grunde so dieses, das Vampirtum in der Literatur so ein bisschen so verschrien war, weil es Teil der Schundliteratur ist, so diese Groschenhefte, das ganze Zeug, ja, das ist Spuk und Blödsinn, ja. Und das hatte alles so ein bisschen dazu geführt, dass Dracula das in Verbindung mit den mystischen Horrorgeschichten seiner Mutter, als er im Bett gelegen hat, weil er nicht laufen konnte, und Gesprächen über mit ich weiß gar nicht, Archäologen oder irgendwas, über einen gewissen Vlad Tepes, Vlad den dritten Dracula, geführt hat, mit Recherchen in der Bibliothek, mit dem Mythos an sich. Alles das führte dazu, dass am Ende Bram Stoker Dracula geschrieben hat und hat, und jetzt machen wir eine kleine Brücke zurück, Sir Henry Irving, den Leiter des Lyzeum-Theaters, als optische Vorlage für Dracula genommen. Mhm. Ja, auch gerade verbindend damit, weil Bram Stoker gesagt hat, dieser Mann, der saugt den Menschen das Leben aus.
Ja.
und Sir Henry Irving ist das visuelle Vorbild für Dracula.
Ja, ganz lustig, ne?
Ja.
Ich habe noch eine ganz kleine Ergänzung zu The Vampire von John Polidori. Du hattest ja bereits gesagt, Lord Byron spielt da eine große Rolle. Und tatsächlich ist der Vampir, das hattest du auch gesagt, bei Polidori ja auch schon diese aristokratische Figur. Und es gibt in der Anglistik tatsächlich auch diesen Begriff vom Byronic Hero. Und das ist ein Anti-Held, wenn man so will, der dunkel ist, der ein düsteres Geheimnis hat, der trotzdem eine starke körperliche Präsenz hat und so weiter, der aber irgendwie, der ein Außenseiter ist auch, der aber trotzdem die Hauptfigur für so in Heldengeschichten oder sowas ist. Also beispielsweise könnte man auch über Batman tatsächlich sagen, dass er ein Byronic Hero ist. Man kann auch über Dracula in der 58er-Verfilmung sagen, dass er ein Byronic Hero ist, aber das führt jetzt wirklich zu weit, wenn man das noch ausdiskutiert.
Byronscher Held sozusagen.
Richtig, ein Byronscher Held. Den Begriff gibt es im Deutschen, glaube ich, nicht, aber im Englischen gibt es den auf jeden Fall.
Und was unterscheidet den vom Anti-Helden?
Diese nochmal größere Düsterheit und dieses aristokratische Auftreten gepaart noch mit so einer körperlichen Präsenz, die da noch eine Rolle spielt, auch so einer gewissen körperlichen Überlegenheit, wie das ja bei Bruce Banner beispielsweise
also
ist.
Also wäre jetzt, wie heißt der, Travis?
Bickle wäre keiner in diesem Sinne.
Genau, genau.
Das, der wäre aus Taxi Driver, meinst du?
Taxi Driver, ja, genau. Genau, der wäre keiner.
Das wäre kein Byronic Hero, genau.
Und Walter White wäre auch kein Byronic Hero.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Nein.
Ehrlich.
Okay, aber, okay.
Mhm. Ne? Das
als macht das Aristokratische mit dazu.
Genau, richtig. Ja. Und so etwas Edles und etwas, so dass jemand aus einem höheren Hause irgendwie kommt und sowas, ne? Alles, was so ein bisschen damit einhergeht.
Ja.
Und trotzdem parallel dieses Außenseitertum, dass man sich nicht in einer High Society oder generell in einer Gesellschaft gerne aufhält, aber aus irgendeinem Grund dazu gezwungen wird, keine Ahnung, weil es ein dunkles Geheimnis gibt oder sowas, was man zu verbergen droht oder so. Mhm. Ne? Also so in dieser Art und Weise.
Okay.
Ne?
Mhm.
Genau.
Cool.
Und genau, du hattest ja Dracula bereits gesagt und auch die Vorlage dafür geliefert, dass das Henry Irving ist. Die richtige Idee, sich damit auseinanderzusetzen, kam 1890 tatsächlich. Und zwar traf sich Bram Stoker mit einem ungarischen Professor namens Arminius Vambery oder so. Und der erzählte ihm dann von dieser Legende des Fürsten Vlad III. Draculae. Also Vlad der Pfähler, das ist ja auch so mittlerweile, glaube ich, irgendwie im popkulturellen Gedächtnis angekommen, wie der heißt. Und das ist ein Herrscher gewesen, der bekannt war vor allem für seinen Widerstand gegen das Osmanische Reich und gleichzeitig für seine Herrschaft mit einer sehr harten Hand, also durch eine gewisse Grausamkeit auch und so, was ihm diesen Beinamen der Pfähler dann brachte. Und ich will jetzt gar nicht zu detailliert auf Bram Stokers Dracula an sich eingehen, weil darüber sprechen wir ja innerhalb der nächsten Folgen einfach. Wir können nur auch sagen, es ist einer der bedeutendsten Romane der Schauerliteratur, Gothic Novel. Du hattest diesen Unterschied ja bereits gebracht. Ich kann dir ehrlich gesagt auch nicht sagen. Ich könnte mir nur vorstellen, dass mit Gothic eben dieses Gotische, dieses große, majestätische noch irgendwie mit einherkommt. Na, so was wie eine große Festung oder sowas, die eine Rolle spielt, dass irgendwie dieses Motiv einer vergangenen Größe eventuell da eine Rolle spielt, aber das können wir vielleicht nochmal recherchieren für die nächsten Folgen dann irgendwie.
Ja.
Das ist nur so ein erster Gedanke eventuell, ne? Genau, und hier wurden im Prinzip auch zahlreiche Topoi des Vampirmythos dann zum ersten Mal so richtig zusammengebracht, ne? Also dieses Mischmasch aus einem transsilvanischen Adligen, das Bluttrinken, die Verführung und das aber auch gekoppelt mit einer religiösen Symbolik, die Kreuze und so und dieses Teuflische und so weiter, das spielte eine Rolle. Ansonsten ist Dracula, dieser Roman, ja bereits sehr schön durchgenudelt worden. Also popkulturell wurde der tausendfach verarbeitet, genauso wie das Vampir-Motiv an sich. Also es gibt verschiedene Bühnenaufführungen. Es gibt natürlich Comics. Es gibt natürlich eigene Comics der Ursprungsgeschichte. Aber zum Beispiel, das wusste ich auch nicht, weil ich mich im Marvel Cinematic Universe nicht so auskenne, ist Dracula auch ein wiederkehrender Antagonist in den Comics des MCU, was ich auch tatsächlich nicht wusste. Es gibt darüber hinaus noch Comics wie Auf Draculas Spuren von Ive Hoopen, wo es eher so um die Entstehung des Dracula-Mythos an sich geht. Und es gibt auch eine Beschäftigung mit dem historischen Vorbild von Vlad dem Pfähler, die auch Dracula heißt und von Pascal Grouchy und François-Sylvie Poli geschrieben bzw. gezeichnet wurde. Es gibt natürlich zahlreiche Verfilmungen dazu. Da fangen wir in den 20er Jahren schon an mit Nosferatu, hier in Deutschland, von Friedrich Wilhelm Murnau. 1922.
Was ja gar nicht so lange her ist nach dem Veröffentlichung von einem Roman, muss man
ja
mal
genau,
überlegen.
Ja, genau. Das ist nur so knapp 25 Jahre her.
Ja.
Ne? So, genau. Und es war ja auch, eigentlich wollte er ja auch Dracula an sich verfilmen, aber man hatte halt die Lizenz nicht, um richtig Dracula zu verfilmen und deswegen musste man einen Ausweichtitel nehmen, Nosferatu sozusagen und das führt...
Ach so, der Murnau.
Genau, richtig. Ja. Und es sorgte auch dafür, dass die Darstellung von Dracula nicht so war wie im Buch und dass es da noch verschiedene andere Motive gab, zum Beispiel dieses Seuchenmotiv in der zweiten Hälfte des Films ist... Weiß ich nicht, ob das im Roman eine Rolle spielt jetzt, also aus der Erinnerung raus, werden wir noch sehen. Aber auf jeden Fall war das noch eine Änderung und davon gab es dann natürlich auch zahlreiche Remakes, ne?
Ganz kurz, fällt mir gerade ein, ursprünglich hat Bram Stoker gedacht, na gut, guck mal, ich arbeite jetzt schon in einem Theater, dieses Lyzeum-Theater, ich könnte das ja auch schön aufbereiten für die Bühne. Ja, das könnt ihr auch ein Bühnenstück schreiben.
Ja, ja.
Und Sir Henry Cavill hat gesagt, das ist so ein Schund, den will keiner sehen. Und deswegen hat es Bram Stoker nicht gemacht.
Ja, siehst du, was für ein Schund, wie man sich irren kann im Nachhinein. Genau. Ne? Genau. Und von Nosferatu, wie gesagt, gab es ja auch mittlerweile ein paar Remakes. 1979 nochmal von einem deutschen Regisseur verfilmt, Werner Herzog. Und dann eben im letzten Jahr von Robert Eggers in der Verfilmung aus dem Jahr 2024. Ne? Die erste richtige Dracula-Verfilmung, offenkundigerweise, gab es dann 1930. Todd Browning mit Bela Lugosi in der Hauptrolle. 1958 wurde das Ganze nochmal auf eine etwas andere Art und Weise verfilmt, mit Christopher Lee in der Hauptrolle, diesmal in Großbritannien von den sogenannten Hammer Studios. Und dann die letzte, glaube ich, richtig große Verfilmung des reinen Dracula-Mythos ist wohl die aus dem Jahre 1992 von Francis Ford Coppola, also dem Regisseur, der unter anderem sich auch verantwortlich zeichnet für so Sachen wie Der Pate oder Apocalypse Now oder Der Dialog oder so.
Oder Der Pate 2.
Oder der Pate 3. Ja. Auch nicht zu verwechseln, ja, oder nicht zu vergessen in seiner Filmografie. Und dann gab es natürlich im Verlauf der Zeit auch eine ganze Reihe von Sachen, die das so ein bisschen auf die Arme genommen haben oder das auf eine andere Art und Weise verarbeitet haben. Ne? Dracula, Tod aber glücklich von Mel Brooks fällt einem da ein.
Riesen Klassiker.
Genau, von 1995. Oder auch Dracula 3D aus dem Jahr 2012 von Horrorfilmlegende Dario Argento, was man kaum glauben kann, wenn man sich diesen Film ansieht. Und dieser Roman hat tatsächlich so eine große Wirkkraft, dass nicht nur der Vampirmythos da auch natürlich immer wieder verfilmt wurde oder verarbeitet wurde. Wir denken an sowas wie Twilight, wir denken an sowas wie Buffy.
Oder Blade.
Oder Blades.
Oder Buffy.
Genau, richtig. Wir denken auch zum Beispiel daran, dass selbst einzelne Passagen sich anscheinend eignen, um verfilmt zu werden. Denn es gab 2023 zum Beispiel die Verfilmung Die letzte Fahrt der Demeter von André Ovredal, was anscheinend ein Kapitel des Romanes ist.
Ja.
Das werden wir ja noch lesen.
Dazu kommen wir noch.
Genau. Und darüber hinaus, ich weiß nicht, inwiefern das in der Musik eine große Rolle spielt, aber wahrscheinlich auch. Es gibt bestimmt eine Band, die heißt Bloodsuckers und sich einen Titel Draculas Revenge oder sowas.
Ja, mit Sicherheit. Das weiß ich jetzt nicht, aber ja, mir fällt jetzt ein, ich habe jetzt vor kurzem beendet, Brennen muss Salem, hm, oder auf Englisch Salem's Lot von Stephen King, hm, in dem er einfach von vornherein schon gesagt hat, ich schreibe jetzt mein Dracula. Also, hm, ich hole mir jetzt Dracula. Was wäre, wenn die Dracula-Geschichte in Maine der 70er Jahre, also in den USA, in einer Kleinstadt stattfinden würde? Hm. Und das hat er gemacht. Und das ist auch, also es war eine seiner ersten Bücher, ich sag mal, den ersten 10. also im Grunde ist ja dieses Dracula-Ding, also der Name Dracula ist ja schon Vampir genug. Ja, mehr brauchst du ja eigentlich gar nicht. Also das ist ja schon so besetzt, dass, wie wenn man sagt, Michael Jackson oder Michael Jordan oder ja, so, man hat sofort ein Bild in vor Augen oder ein Look oder ja, und Eigenschaften Dracula, okay, dann kommt sofort Pflöcke ins Herz, Knoblauch, kein Spiegelbild, ist auf jeden Fall offensichtlich sexy, macht da irgendwie was her,
diese,
ja,
Ingo, und saugt Blut. Ingo Appelt-Haare, die hat man
irgendwie
auch häufig
so,
irgendwie,
ja,
ne, dieser
blasse,
Zacken, der dann in, auf
blasse
die Stirn,
Haut, ja, genau, ja, so, ja. Ja gut, aber das sind schon die alten,
ja, ja,
Dracula, ne?
Ja, ja.
So, die anderen haben auf jeden Fall ja irgendwie so dieses düstere Fledermäuse, blablabla.
Ja, ja, genau.
Dieses ganze, es ist ja so besetzt, die ganze Nummer. So.
Ganz genau. Richtig. Und dann natürlich auch eine Verarbeitung. Also in der Musik gibt es das bestimmt auch, aber wir beide kennen uns ja auch so ein bisschen oder sind ja auch begeisterte Zocker. Videospieler. Und da gibt es natürlich auch eine ganze Reihe. Ne? Wir denken an Castlevania, wir denken an Vampire the Masquerade und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele andere Videospiele, in denen Vampirismus auch eine Rolle spielt. Ich denke an die Elder Scrolls-Reihe. Und gibt es auch verschiedene Charaktere, die sogar explizit an so etwas wie diese Dracula-Figur angelehnt sind. Also ich denke da zum Beispiel an Vicente Valtieri aus der Dunklen Bruderschaft aus Elder Scrolls Oblivion, der auch dieses Aristokratische mitbringt und so und einen ja dann auch zu einem Vampir machen kann und sowas. Oder auch dann später an sowas wie Resident Evil Village, wo ja dieses Dracula-Brautmotiv so ein bisschen aufgegriffen wird, ne? Also dieser letzte Resident Evil-Teil. Und noch ganz, ganz viele andere Sachen. Also tausendfach verwurstet.
Genau.
Die ganze Geschichte. Ja.
So, dann würde ich sagen, steigen wir ein. Wir haben gelesen Kapitel 1 bis 3. Ihr könnt euch zurücklehnen. Ich werde einiges daraus vorlesen. Ich sage euch, wenn das soweit ist. Und hinterher geht es in die Fragerunde. Also, die geschilderten Ereignisse erstrecken sich vom 3. Mai bis etwa so zum 17. Mai, 18. Mai. Das war gegen Ende nicht ganz so klar. Also wir lesen einen Briefroman. Haben wir das schon erzählt?
Nee, hätte ich dann gemacht.
Okay,
aber
gut, dann machen wir das ja später. Gut, ja, alles klar. Also, Jonathan Harker, ein Brite, ist auf dem Weg nach Bistritz, einem Dorf in den Karpaten. Und sein den lese ich vor. Mein Freund, willkommen in den Karpaten. Ich erwarte Sie mit Ungeduld. Schlafen Sie wohl für heute. Um 3 Uhr morgens geht die Postkutsche nach Bukowina. Ein Platz ist für Sie reserviert. Am Borgopass wird mein Wagen Sie erwarten und zu mir bringen. Ich hoffe, dass Sie eine gute Reise von London bis hierher hatten und dass Sie sich Ihres Aufenthalts in meiner herrlichen Heimat freuen mögen. Ihr Freund Dracula. Im Hotel befragt Jonathan den Besitzer über den Grafen Dracula aus und der Hotelbesitzer scheint sich zu fürchten und nicht in der Lage zu sein, eine zufriedenstellende Antwort zu geben, denn er verstehe ganz plötzlich Jonathans Sprache nicht mehr. Die Frau des Hotelbesitzers fleht Jonathan sogar noch an, seinen Weg nicht weiterzugehen. Schließlich sei Georgsnacht, in der alle bösen Dinge ihren freien Lauf lassen. Und zum Schutz schenkt sie ihm ein Kruzifix. Doch nichts davon bringt ihn von seinem Vorhaben ab. Die Bewohner des Dorfes begaffen Jonathan erschrocken und schützen ihn mit Zaubern vor dem bösen Blick. Dabei fallen Worte wie Satan, Hölle, Hexe, Werwolf und Vampir. Interessiert von diesem Aberglauben nimmt sich Jonathan vor, den Grafen darüber zu befragen. Noch in der Nacht der Weiterfahrt bitten und flehen die Dorfbewohner Jonathan an, er solle doch bitte wieder zurückfahren. Der Fuhrmann fährt ihn zu dem Treffpunkt im Wald und dort taucht plötzlich eine 4-spännige Kutsche samt Kutscher auf. Der Kutscher hat einen vollen Bart, rote Augen, rote Lippen und weiße, scharfe Zähne. Es beginnt eine wilde Fahrt durch die Nacht unter Wolfsgeheul. Und sie treffen auf verschiedene, ich sag mal, Zeichen, die sie da im Wald finden, Begebenheiten, unter anderem die blauen Flammen. Ich lese vor. Auf einmal erschien eine Flamme so nahe bei uns, dass ich sogar in der Dunkelheit, die uns umgab, die heftige Bewegung des Kutschers erkennen konnte. Er schritt rasch auf die Flamme los. Sie muss sehr schwach gewesen sein, denn sie erleuchtete nicht einmal die allernächste Umgebung und legte einige vom Wege aufgeraffte Steine zu einer besonderen Figur. Einer eigenartigen optischen Erscheinung muss ich hierbei gedenken. Als der Kutscher zwischen mir und der Flamme stand, verdeckte er sie keineswegs. Ich sah sie vielmehr gespenstisch weiterflackern. Das entsetzte mich. Aber da die Erscheinung nur kurze Zeit anhielt, führte ich sie auf eine Sinnestäuschung infolge des langen Hinausstarrens in die Nacht zurück. Dann verschwanden rasch die blauen Lichter und wir sausten durch die Finsternis dahin, rings um uns das Geheul der Wölfe, die uns in einem weiten Kreise zu verfolgen schienen. Dann droht ihnen Gefahr durch die Wölfe, bei denen die Pferde durchzugehen drohen. Doch dem Kutscher gelingt es scheinbar ohne Mühe, diese Wölfe zu vertreiben. Im Schloss angekommen, wundert sich Jonathan über die Umstände, die ihn hergebracht haben und die Szenerie, in der er sich nun befindet. Und wir erfahren, er ist ein Anwalt aus London, der Auskünfte über Grundbesitz in London geben soll. Und der Graf begrüßt ihn. Willkommen hier in meinem Hause. Treten Sie frei und freiwillig herein. Er machte keine Bewegung, um mir entgegenzugehen, sondern stand starr wie eine Statue, als hätte ihn sein Willkommensgruß in Stein verwandelt. In dem Augenblick aber, da ich die Schwelle überschritten hatte, trat er rasch auf mich zu, ergriff meine Hand und drückte sie dermaßen, dass ich zusammenzuckte. Dabei war die Hand so kalt wie Eis, mehr wie die eines Toten als eines Lebenden. Jonathan speist an einem gedeckten Tisch in einem kaminbeleuchteten Zimmer, der von den Bediensteten hergerichtet wurde. Und Jonathan beschreibt im Folgenden das Aussehen des Grafen. Sein Gesicht war ziemlich, eigentlich sogar sehr, raubvogelartig. Ein schmaler, scharf gebogener Nasenrücken und auffallend geformte Nüstern. Die Stirn war hoch und gewölbt, das Haar an den Schläfen dünn, im Übrigen aber auch voll. Die Augenbrauen waren dicht und wuchsen über die Nase zusammen. Sie waren sehr buschig und in merkwürdiger Weise gekräuselt. Sein Mund, soweit ich ihn unter dem starken Schnurrbart sehen konnte, sah hart und ziemlich grausam aus. Die Zähne waren scharf und weiß und ragten über die Lippen vor, deren auffallende Röte eine erstaunliche Lebenskraft für einen Mann in diesen Jahren bekundete. Die Augen waren farblos, das Kinn breit und fest, die Wangen schmal, aber noch straff. Der allgemeine Eindruck war der einer außerordentlichen Blässe. Im Scheine des Kaminfeuers hatte ich auch seine Hände bemerkt, die auf seinen Knien lagen. Ich hielt sie für ziemlich zart und schmal. Nun, da ich sie in der Nähe sah, bemerkte ich, dass sie sehr grob aussahen, breit, mit eckigen Fingern. Seltsamerweise wuchsen ihm Haare auf der Handfläche. Die Nägel waren lang und dünn, zu nadelscharfen Spitzen geschnitten. Als der Graf sich einmal über mich neigte und diese Hände mich berührten, konnte ich mich eines Grauens nicht erwehren. Möglicherweise war auch sein Atem unrein, denn es überkam mich ein Gefühl der Übelkeit, das ich mit aller Willenskraft nicht zu verbergen vermochte. Im Gespräch zwischen Jonathan und Dracula erfahren wir, dass dieser ein Anwesen in London gekauft hat, um dort leben und eintauchen zu können. Jonathan berichtet vom Haus. Es ist würfelförmig, es hat Mauern, die es umgeben und Bäume, die es umringen, sei sehr alt und mit Zugang zu einer alten Kapelle. Der Graf gibt Jonathan noch den Hinweis für das Sein im Schloss. Er sagt: Sie können im Schloss hingehen, wo Sie wollen, außer dahin, wo die Türen verschlossen sind. Dahin werden Sie ja übrigens auch gar nicht wollen. Es hat seine Gründe, dass die Dinge nun einmal so sind. Und sehen Sie mit meinen Augen und hätten Sie meine Erfahrungen, würden Sie mich noch leichter begreifen. Ich erwiderte ihm, dass das ja ganz selbstverständlich sei, und er fuhr fort: Wir sind hier in Transsilvanien, und Transsilvanien ist nicht England. Unsere Wege sind nicht die ihrigen, und manches möchte Ihnen sonderbar erscheinen. Nach allem, was Sie gehört haben, wissen Sie ja ohnehin, dass sich hier seltsame Dinge ereignen. Am darauffolgenden Tag ist Jonathan im Begriff, sich mit Hilfe seines Reisespiegels zu rasieren, und erschrickt, weil der Graf plötzlich hinter ihm erscheint, er ihn aber im Spiegel nicht gesehen hat. Und Jonathan wird klar, dass das Graf Dracula überhaupt gar kein Spiegelbild hat. Durch den Schreck schneidet er sich aus Versehen und etwas Blut läuft ihm die Wange herunter. Der Graf greift sich Jonathans Hals, schrickt aber vor dem Kruzifix der Hotelbesitzerin zurück und sagt zu ihm: Nehmen Sie sich in Acht, dass Sie sich nicht schneiden. In diesem Lande ist es gefährlicher, als Sie glauben. Dracula schmeißt den Spiegel aus dem Fenster und verlässt den Raum. Jonathan erkundet das Schloss ein wenig und stellt schon recht bald fest, dass alle Türen verschlossen sind. Er ist ein Gefangener. Er sucht vergeblich einen Ausweg und hat Gelegenheit, in den nächsten Tagen den Grafen heimlich zu beobachten. Er kommt zu der Erkenntnis, dass der gar keine Bediensteten hat, die die Betten herrichten und das Essen zubereiten und servieren. Das erledigt alles der Graf selber. Auch gibt es gar keinen Kutscher. Das war ebenfalls der Graf, und das bedeutete ebenfalls, dass Dracula Macht über die Wölfe hatte. Jonathan schmiedet einen geheimen Plan, um irgendwie aus dem Schloss fliehen zu können. Dracula lässt sich in den nächsten Tagen von Jonathan zu verwalterischen Angelegenheiten beraten und gibt ihm den Rat: Du schreibst einen Brief an Hawkins, das ist ein Bekannter aus London. Bleib vage dabei, schreib ihm, es ist alles gut und dass du noch einen Monat hierbleiben wirst. Gleichzeitig setzt Jonathan noch einen stenografierten Brief an Mina auf, in dem er seine Situation beschreibt. Natürlich in der Hoffnung, der Graf könnte den Brief nicht entziffern, weil er eben diese Stenosprache, stenoschriftlich lesen kann. Später am Abend in der Bibliothek warnt der Graf Jonathan, dass dieser nur in seinem Schlafzimmer schlafen solle, denn sonst würden ihn böse Träume verfolgen. Ich lese vor: Lassen Sie sich raten, lieber junger Freund. Nein, lassen Sie sich lieber in allem Ernst davor warnen, in einem anderen Teile des Schlosses zu schlafen, wenn Sie überhaupt die Absicht haben, aus diesen Zimmern zu gehen. Das Schloss ist alt und hat eine seltsame Vergangenheit. Schlechte Träume haben die, welche unvorsichtig zur Ruhe gehen. Also seien Sie gewarnt. Sollte der Schlaf Sie jetzt oder irgendwann übermannen, so eilen Sie sofort in Ihr Schlafzimmer oder in eines dieser Gemächer. Dann ist Ihre Ruhe gesichert. Sind Sie aber unvorsichtig in dieser Beziehung, dann Er schloss seine Rede in unheimlicher Weise, indem er seine Hände rieb, als wollte er sich waschen. Ich verstand ihn vollkommen, aber ich zweifelte daran, dass irgendein Traum scheußlicher sein konnte als dieses unnatürlich grauenhafte Netz von Geheimnissen, das sich um mich zusammenzuziehen schien. Und Jonathan hat die Gelegenheit, am Abend diesen Grafen zu beobachten. Und er schreibt: Ich sah, wie sich der ganze Körper aus dem Fenster zwängte. Also muss ich vorstellen, Jonathan ist so eine Etage über dem Grafen und guckt so aus dem Fenster nach unten und aus einem der Fenster steigt der Graf raus. Ich sah, wie sich der ganze Körper aus dem Fenster zwängte und mit dem Kopf nach abwärts an der Schlossmauer über den fürchterlichen Abgrund hinunterkletterte. Sein Mantel schlang sich um ihn wie ein paar großer Flügel. Erst traute ich meinen Augen nicht. Ich dachte, es wäre eine Täuschung durch das Mondlicht, irgendein toller Schatteneffekt. Ich sah genau hin. Es war kein Irrtum möglich. Ich sah die Finger und die Zehen sich in die Mauerritzen klammern, die der Zahn der Zeit des Mörtels beraubt hatte. Er kletterte so mit beträchtlicher Geschwindigkeit abwärts, indem er sich die kleinsten Unebenheiten zunutze machte, wie ein Marder, der eine Mauer hinuntersteigt. Was ist das für ein Mensch? Oder vielmehr, was ist das für eine Kreatur, die hier in Menschengestalt sich verbirgt? Das Entsetzen vor diesem schreckensvollen Platz überwältigt mich. Ich fühle es. Ich bin in Angst, in schrecklicher Angst und sehe keinen Ausweg. Ich bin von Gefahren umgeben, an die ich gar nicht denken darf. Jonathan erkundet weiter das Schloss und findet irgendwann ein gemütliches Zimmer, zu dem er sich Zutritt verschafft. Er schreibt in seinem Tagebuch und legt sich dann trotz oder gerade wegen der Verwarnung dort zum Schlafen. Drei Frauen erscheinen ihm in der Nacht und stehen vor seinem Bett. Sie werfen keine Schatten und werden vom Mondlicht durchschienen. Eine der Frauen beugt sich nah über Jonathan, der die Frau mit einer Mischung aus Angst und Begierde beobachtet. Gerade will sie in den Hals beißen, als der Graf auftaucht, sie am Hals packt und von Jonathan wegzerrt. »Und sollen wir für den Abend leer ausgehen?« sagte eine von ihnen mit leisem Lachen und deutete auf ein Bündel, das er auf die Erde geworfen hatte und das sich bewegte, als sei etwas Lebendes darin. Zur Antwort schüttelte er, Dracula, den Kopf. Eines der Mädchen sprang hinzu und öffnete das Bündel. Wenn meine Ohren mich nicht täuschten, hörte ich das Stöhnen und leise Wimmern eines halb erstickten Kindes. Die Mädchen drängten sich heran, während ich vor Schrecken starr wurde. Aber als ich näher hinsah, verschwanden sie und mit ihnen das schreckliche Bündel. Es befand sich keine Tür in ihrer Nähe und an mir konnten sie nicht vorbeigekommen sein, ohne dass ich es bemerkt hätte. Sie schienen einfach in den Strahlen des Mondes zu zerfließen und durch das Fenster zu entweichen, denn ich konnte außen noch einen Augenblick ihre unbestimmten schattenhaften Umrisse erkennen, ehe sie vollkommen verschwanden. Dann überwältigte mich das Grauen und ich verlor das Bewusstsein. Und damit öffnen wir die Runde.
Ja, und damit beginnen wir offiziell Dracula von Bram Stoker. Du hast jetzt den Inhalt dieser ersten drei Kapitel zusammengefasst und ich weiß gar nicht, ob wir, ja.
Vielleicht kannst du erst mal sagen, wie es dir ging beim Lesen.
Ja, genau, richtig. Darauf wollte ich gerade hinausgehen.
Okay,
ja, richtig. Ich wollte erst mal vorweg schicken, weiß nicht, ob wir das jetzt gerade, ich bin mir gerade wirklich nicht sicher, ob wir das nur im Vorgespräch gesagt haben oder schon zu Beginn dieser Folge. Tatsächlich ist es ja eine sehr interessante Rezeptionssituation für uns. Dadurch, dass wir die Geschichte im Prinzip schon kennen, also in so ungefähr zumindest, also durch verschiedene Verfilmungen, weiß nicht, durch irgendwelche Parodien vielleicht auch oder sowas, ne? All das, was ich habe ja gerade die popkulturelle Geschichte zuvor mal durchgespielt oder zumindest Teile davon, Auszüge davon hier dargestellt. Und deswegen ist einem das natürlich alles irgendwie schon klar. Man weiß natürlich schon, Jonathan Harker kommt auf dieses Schloss, es gibt diesen langen, beschwerlichen Weg durch den Wald und so. Er wird von Dracula empfangen und so. Das ist jetzt, und man weiß auch schon im Prinzip, okay, dieser Dracula, das ist ein Vampir und der ist gefährlich und so, ne? Das muss man so ein bisschen beiseite schieben. Und das war auch so ein bisschen das Schwierige bei dieser Rezeptionssituation, sich irgendwie hineinzuversetzen in jemanden, der im Prinzip nicht weiß, wie das weitergeht. und auch nicht eine ungefähre Ahnung auch nur davon hat oder sowas. Ne? Ich fand es tatsächlich ganz interessant. Ich wurde doch überrascht von gewissen Aspekten. Zu einem ganz besonderen komme ich später. Aber der erste ist tatsächlich, dass wir es hier mit einer Kapiteleinteilung zu tun haben, die eben verschiedenen Schriftstücken entspricht. Ne? Also jedes Kapitel scheint ein Schriftstück zu sein. Es wird ja beschrieben, beziehungsweise jetzt bei diesen ersten drei Kapiteln sind es halt jeweils Auszüge aus dem Tagebuch von Jonathan Harker. Ich meine, beim Durchblättern festgestellt zu haben, dass sich das dann später noch ändern wird. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht bei Jonathan Harker bleiben, sondern es sind verschiedene Schriftstücke, die hier insgesamt diese Geschichte dann ergeben im Großen und Ganzen. Und das fand ich schon mal ziemlich interessant, weil es erstmal in den Vordergrund rückt, dass es um eine einzelne Perspektive jeweils immer geht anscheinend, pro Kapitel, die natürlich auch gewisse Einschränkungen mit sich bringt. Und mir auch schon dadurch so eine Gewissheit darüber gegeben hat, Jonathan Harker wird jetzt in der nächsten Zeit oder im Verlaufe dieses Kapitels zumindest, dem wird nichts so Schlimmes passieren, weil er ja theoretisch aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft erzählt und die Vergangenheit beschreibt. Ne? Das heißt, wir haben hier, während er zum Beispiel diesen drei Frauen begegnet, was uns jetzt erstmal sehr szenisch vorkommt, wissen wir ja, okay, er muss ja weitergelebt haben, um diesen Tagebucheintrag zu schreiben später noch. Ne? Was so ein bisschen diese Spannung daraus genommen hat, aber gleichzeitig eben so auch eben einem das mitgegeben hat, dass diese Figur auch uns zumindest noch über dieses Kapitel begleiten wird sozusagen. Da wird jetzt erstmal nichts geschehen und sollte mal irgendwann tatsächlich eine Figur sterben, werden wir das vermutlich durch ein Schriftstück einer anderen Person erst erfahren oder sowas. Ne? Das ist so ein bisschen das, was mich da direkt getriggert hat. Und zum anderen hat diese Einteilung in diese Schriftstücke auch dafür gesorgt, finde ich, dass man sich so hineinversetzt wird in die Lage von wie so einem Historiker, der so verschiedene Schriftstücke im Prinzip dann schon schön aufgereiht hat und die dann eben zusammensetzt und sich daraus dann irgendwie so diese Geschichte zusammenreimt, wenn man so will. Ne? Also so dieses Versetzen in der Situation, diese Geschichte nachzuvollziehen und wirklich so etwas, wir wissen, dass es keine tatsächlichen historischen Schriftstücke sind natürlich, aber wir haben so das Gefühl, etwas zu lesen, was tatsächlich passiert ist irgendwie und was so aus verschiedenen Quellen sich zusammensetzt. Ne? Also es ist im Prinzip, wenn ich es am ehesten vergleichen würde, ich habe das so ein bisschen verglichen, wie wenn ich mir Blair Witch Project angucke. Ja, ich gucke mir so eine Videoaufnahme von so ein paar Jugendlichen an, die anscheinend irgendwie eine Hexe gesucht haben in einem Wald und diese Aufnahmen sind halt überliefert worden und die kann ich mir jetzt angucken. Und genauso haben wir es hier auch mit überlieferten Medien zu tun, die uns dann eben diese Geschichte in ihrer Kombination eben darlegen. So. Und das fand ich ganz spannend so erstmal.
Es ist ja beabsichtigt, dieses Limit ist ja beabsichtigt, damit es einfach, damit es so einen natürlichen Touch hat, so einen dokumentarischen Touch, als würde das irgendwie angesiedelt sein in der Welt, ja? Wie empfandest du die Sprache? Wir lesen ein Buch von 1895,
absolut.
Ne? Die Übersetzung ist nicht von 1895. Ich glaube, es ist eine sehr moderne Übersetzung. Mhm. Aber wie bist du damit klargekommen?
Ich bin damit sehr gut zurechtgekommen. Es gibt natürlich so gewisse, ich sag mal so stilistische Mittel oder vielleicht einfach auch, was natürliche Sprache war, Ende des 19. Jahrhundert, genau, Ende des 19. Jahrhunderts, muss erstmal so ein bisschen, 1897 war es, genau, 19. Jahrhundert, mit dem man erstmal so ein bisschen Probleme hatte, oder eigentlich nicht wirklich Probleme hatte, aber die zumindest so einen Irritationsmoment drin hatten, ne? Also etwas wart passiert beispielsweise, mhm. Ne? Oder dass man zum Beispiel bei so perfekt Satzkonstruktionen, also in der Vergangenheitsform perfekt, dann oftmals mal das hat am Ende hat. Also ich formuliere jetzt einfach mal so einen Satz hier, der jetzt so nicht drinsteckt, aber sowas wie: Als er das Blut gesauget oder sowas, wäre so ein Satz, der hier drin stehen könnte. Ne? Also statt als er das Blut gesaugt hatte, als er das Blut gesauget, und dann fehlt dann so diese Vollkommenheit, durch das hatte am Ende oder sowas. Ne? Tatsächlich hat das aber im Großen und Ganzen ziemlich gut funktioniert und ich bin rein leserlich mit meinem modernen Sprachempfinden relativ gut durchgekommen. Ne? Bis auf diese einzelnen Irritationsmomente, die konnte man sich dann aber relativ gut zusammenreihen, beziehungsweise die sind in so einem natürlichen Lesefluss, dann sind die dann irgendwann gar nicht weiter aufgefallen. Vielleicht auch, weil die in dieser modernen Übersetzung dann irgendwann vielleicht auch sehr selten vorkommen. So, ne? Also ich empfand das als sehr, sehr leserlich und sehr, sehr, sehr befriedigend irgendwie und in keinster Weise irgendwie störend.
Ja, es war auch nicht so stelzig, wie ich das dachte, dass es so wird, ja. Das ist so, dass man sich da so durchhackt durch diese Sätze und durch die Formulierungen und fabulösen Dinger, die da alle so passieren. Was mir so in Erinnerung geblieben ist, ist dieses Wort supieren. Das musste ich nachgucken. Und zwar Harker kommt ja relativ spät bei Dracula an und er hat noch etwas Essen da zum Supieren. Und das ist wohl noch eine extra Mahlzeit, eine sehr späte Mahlzeit, so die es schon nach Dunkelheit und nach dem eigentlichen Diner, nach dem eigentlichen Dinner irgendwie kommt das Späte nochmal, das Supieren. Ach, das habe ich nochmal nachgeguckt und das gibt es, ist wirklich so ein Zeitgeist-Ding.
Ja, das habe ich nicht gewusst. Ich habe es wirklich einfach als Dinieren dann oder so, Mahlzeit ja, eben ja, wahrgenommen und habe das nicht weiter hinterfragt. Aber es hat auch so funktioniert irgendwie. Es ist halt eine späte Mahlzeit dann im Endeffekt.
Es ist halt einfach eine sehr späte Mahlzeit. Ja, genau. Ja, genau.
Okay. Ja. Genau. Und ansonsten bin ich da relativ, wie ist es dir so angegangen?
Ich habe total Spaß gehabt. Mhm. Das war so ein Beispiel, dass ich das Medium Buch hier so gut finde, weil ich habe die dritte Auflage, du hast die siebte, ne? Mhm. Und die ist in ihren 500 Seiten ist die so gedrungen. Ja, die ist sehr schwer und die Seiten sind sehr dünn und ich mag das, wenn man so was Kompaktes hat, weißt du? Ich dagegen lese gerade The Stand von Stephen King, das passt gerade so gebunden. Mhm. Es hat 1700 Seiten, da denkst du, also das Buch ist ja nicht mehr gerade, also das ist wie so ein Backstein so groß, ja, total leicht, aber es ist wie so ein Backstein, kannst du nicht mitnehmen, nicht in der Tasche mitnehmen, der Buchrücken ist richtig gebogen, weil das einfach nicht mehr gerade so passt. Und dieses Ding hier, das die Ausgabe von Bram Stoker, das ist so geil, das passt so schön in die hintere Hosentasche irgendwo rein, aber gleichzeitig hast du einfach 500 Seiten plus hier mit drinne und jede Seite, man muss so ein bisschen vorsichtig sein, weil die so schön so dünn sind. Und das finde ich irgendwie cool. Das hat irgendwie so ein. Also die Haptik macht in dem Fall was aus. Mal abgesehen vom Cover, das könnt ihr euch gerne auf eurem Podcast-Ketchup-Ding angucken.
Genau.
Ja. Das fotografieren wir ab. Das finde ich total sehr stimmungsvoll und sehr gut.
Ja. Ist auch irgendwie an so moderne Darstellungsweisen so ein bisschen angelehnt irgendwie, ne? Also es ist ja, wir reden ja dann noch ein bisschen gleich darüber, aber es ist ja nicht die Rede davon, von einem roten Umhang beispielsweise. Und das erinnert mich zum Beispiel sehr an diese Verfilmung von Coppola irgendwie, ne? Da trägt er, glaube ich, rot am Anfang.
Das stimmt, das kann sein. Aber im Grunde ist es egal, weil man sieht sein Gesicht nicht, aber man weiß, was es bedeutet, ne?
Ja,
diese langen, weißen, gakeligen Finger, zugespitzten Finger hatten wir ja auch gerade. Ist einfach toll und ich erinnere mich auch, als ich das erste Mal gehört habe, also diese Einstiegsszenen, die sind halt, das ist halt einfach wirklich gut. Das ist halt einfach wirklich, wirklich stimmungsvoll, was da alles passiert.
Ja. Was mir jetzt aufgefallen ist, als du die Inhaltszusammenfassung gegeben hast, dass das in diesen ersten drei Kapiteln schon sehr, sehr viel Inhalt ist.
Ja.
Beziehungsweise, das ist mir auch beim Lesen schon aufgefallen, dass ich mit Kapitel 3 zu Ende war und dachte, ach, hier sind wir jetzt schon. Ach, krass. Weil ich habe, als ich in meine Lesesession reingegangen bin, habe ich gedacht, ja, die ersten drei Kapitel, der wird jetzt am Ende irgendwie im Schloss ankommen und dann lerne sie erstmal kennen oder sowas.
Ja,
aber es ist ja schon richtig weit drin, ne? Also er hat im Prinzip das Schloss schon erkundet, fühlt sich schon wie so ein Gefangener da drin und so und kennt das gefühlt schon richtig.
Die Handlung
hat
schon richtig angefangen.
Ja, und gefühlt sind wir jetzt gleich schon wieder raus, ne? Also so von meinem Gedankenkonstrukt her irgendwie. Ja. Irgendwie verbringen wir gar nicht mehr so viel Zeit erstmal im Schloss, bevor es dann nach London geht und so.
Und die drei Frauen waren auch schon da.
Die drei Frauen waren auch
die
schon da.
Die kennt man ja auch, ne?
So die kennt man auch.
Dieses Bild von den drei Frauen. Ja, das stimmt, du hast recht.
Diese drei Frauen kommen lustigerweise gar nicht so oft vor in der Popkultur, ist mir aufgefallen, so tatsächlich. Deswegen war aber das, also es war jetzt keine große Überraschung, dass sie erscheinen, weil man weiß zumindest, das ist wirklich das letzte Mal, dass ich einen Film heute erwähne, man weiß oder man hört immer so, dass diese 92er-Verfilmung von Francis Ford Coppola so diejenige ist, die am nächsten an dem Roman ist. Und da tauchen diese drei Frauen auch auf. Da taucht übrigens auch, musste ich mich dran erinnern, auch diese Szene auf, wenn Dracula, also wenn Jonathan Harker diese Etage runterschaut und Dracula steigt so aus dem Fenster und klettert da so an der Wand lang. Das sieht man in dem Film auch.
Okay,
das muss ich ein bisschen grinsen, als ich das gelesen habe, weil ich die Bilder dazu im Kopf hatte noch.
Den Film kenne ich nicht.
Ach, den kennst du nicht?
Ich habe den nicht gesehen.
Kannst du nach dem Podcast dann angucken vielleicht irgendwie. Wollten wir mit Ripley auch schon machen, aber kriegen sie irgendwie nicht hin. Eine der Verfilmung mal zu gucken. Genau, und das hat im Endeffekt dafür gesorgt, also das hat mich sehr überrascht, dass es doch so schnell geht und so viel Inhalt drin ist. Was aber auch irgendwie nachvollziehbar ist, wenn man die Struktur des Buches sich dann vor Augen führt und erstmal sieht, dass das so diese Tagebucheinträge sind, weil das ist dann logischerweise immer so ungefähr, also es sind ja ein paar Tage hintereinander weg, die dann so zusammengefasst werden einfach, ne?
Genau.
Und,
aber erst später.
Denn aber erst später, genau.
Dann angefangen 3. Mai, 4. Mai, 5. Mai, dann kam 7. Mai und dann ging es dann so ein bisschen,
ja,
kam man nicht mehr so richtig zum Schreiben.
Genau. Und um vielleicht auch so ein bisschen reinzugehen dann gleich mal so, ja, in diese Geschichte. Ich habe ja gesagt, dass ich mir so ein bisschen was zum Vorwort rausgesucht habe. Tatsächlich wird man genau darauf im Vorwort auch schon so wunderbar hingewiesen. Also ich werde das mal vorlesen, weil es ist nicht besonders lang. Wie diese Blätter entstanden sind, ergibt sich aus deren Lektüre. Alles Überflüssige ist ausgelassen worden, sodass sie, unabhängig von dem Glauben oder Nichtglauben späterer Geschlechter, als einfache historische Tatsachen dastehen. Sie sind durchaus keine Erzählungen vergangener Dinge, in denen das Gedächtnis sich irren kann, sondern alle Berichte sind sofort niedergeschrieben und spiegeln den Standpunkt und die Auffassung der betreffenden Schreiber treu wieder. Das heißt, hier stecken gleich mehrere Sachen im Prinzip drin, also dieser Hinweis auf eine sehr enge Konzentration auf das Wesentliche, dass wir es nicht mit allzu viel Fett sozusagen haben, was noch so drumherum gewebt wird, ne? Also alles Überflüssige ist ausgelassen worden. Wir haben diesen Realitätsanspruch, der hier schon formuliert wird, also einfache historische Tatsachen, die dort, was dort aufgemacht wird. Wir haben den Hinweis auf die unmittelbare Entstehungsweise und dieses sofort Niedergeschriebene, was also im Prinzip einen auf diesen Gedanken bringt, dass es halt so unmittelbar ist, dass nichts fehlt einfach, und dann gleichzeitig eben dieser Hinweis auf die Subjektivität und die Perspektive der Person, die das niedergeschrieben hat, ne? Spiegeln den Standpunkt und die Auffassung der betreffenden Schreiber treu wider. Das heißt, eine Perspektive wird geschildert, alles andere drumherum muss man sich so ein bisschen denken, zusammensetzen, vielleicht auch aus der Kombination mit den anderen Textstücken, die dann später noch kommen, so ein bisschen, ne? Das heißt, wir bekommen die Perspektive von Jonathan Harker gespiegelt, haben aber immer noch eine gewisse Distanz zu ihm als Person. Wir können uns noch drumherum irgendwie was denken, weißt du? Wir wissen, es ist nur diese Perspektive. Und auch mit diesem Wissen, dass er hat und den Sorgen, die er sich so dann machen wird im Verlauf der Geschichte, registrieren wir natürlich auch die Sachen drumherum, die er niedergeschrieben hat. Zum Beispiel, dass normale Volk vom Land ihn die ganze Zeit so warnt davor, dass er ja nicht auf das Schloss kann und so. Und da entsteht ja so eine Distanz im Prinzip, so dass wir im Prinzip schon dadurch, dass wir ja einen Roman lesen und da irgendwas passieren muss, uns im Prinzip schon denken können, vielleicht wäre es besser, wenn du das nicht machst, ne? Ein Gedanke, der ihm natürlich nur so halb kommt im Endeffekt, ne? Dann, also das ist schon mal etwas, was so ein bisschen
ja, es spielt dann natürlich auch die Rolle, dass wenn er sieht, wenn wir lesen, dass sein Ziel Schloss Dracula ist, ja, also dass ja im Grunde damit die Red Flags schon anfangen,
ja,
die ihm ja die ganze Zeit ins Gesicht geweht werden, aber ja, ne, das ja, ist im ja, Grunde jetzt der Nachteil, den wir jetzt ein bisschen ausklammern müssen.
Ja, ja, genau, richtig. Und dann haben wir eben dieses erste Kapitel, wo genau das gezeigt wird. Also wir haben relativ wenig Fleisch, wir haben natürlich wenig Fett, wir haben natürlich relativ viele Beschreibungen von der Umgebung, von den Leuten und so weiter und so fort, wie sie ihn warnen und so, von dieser Umgebung, die als sehr idyllisch bei Tage beschrieben wird, aber dann stark kontrastiert wird mit der Nacht eben. Und haben dann darüber hinaus so ganz grundsätzlich, aber hier im ersten Kapitel schon so eine Einführung in die Erzählstruktur, das Spannungsverhältnis. Wir bekommen eine Exposition mitgeliefert. Wer ist eigentlich Jonathan Harker? Wir bekommen schon mal durch die Zeilen, die er schreibt, so ein gewisses Gefühl für ihn. Wir werden später erst rausfinden, dass er Anwalt ist, oder erstmal denkt er, ist er ja immer noch in dem Gedanken drin, dass er Anwaltsgehilfe ist, bis ihm dann einfällt, ach nee, ich bin ja jetzt mittlerweile Anwalt auch, ne?
Das heißt, er wirkt also irgendwie so frisch aus der Ausbildung raus.
Ja.
Ganz so alt ist er noch nicht. Mhm. Und es ist wie ein junger Mann, würde ich sagen. Der jetzt, ich würde ihn vielleicht so Anfang, Mitte 20 einschätzen.
Ja, wahrscheinlich.
So in der Richtung. Ja, der versucht gerade genau, so einen Weg in die Erwachsenenwelt zu finden.
Ja.
Und dieser Peter Hawkins heißt er, glaube ich, der Typ aus London, der im Grunde die Geschäfte für Dracula dort gemacht hat.
Ja.
Der hat gesagt, hier, pass auf, ich kann nicht wegen meiner Gicht oder irgendwas.
Ja.
Geh du mal dahin.
Mhm.
An meiner Stadt, bitte, verhandle mal mit Dracula.
Genau.
Könnte man natürlich auch spekulieren, ob nicht der Hawkins mehr weiß als Jonathan.
Ja.
Ja, oder als wir jetzt bis jetzt zumindest wissen. Aber jedenfalls ist jetzt Jonathan Harker als Anwalt, als Vertreter dieses Peter Hawkins dort in Transsilvanien unterwegs.
Genau. Also allgemein als jemand, der, wie du schon gesagt hast, jung ist, aber vor allem jemand, der aus der Stadt kommt, der so das drumherum Land, die Natur, die Bevölkerung dort und so und vor allem auch in einem fremden Land ja im Endeffekt, so dieses Gebiet in Transsilvanien und so weiter, nicht so kennt, der dort eine Fremdheitserfahrung erstmal durchmacht, die ihm in seiner Stadt da im Prinzip so im idyllischen Städtchen in London, sage ich jetzt, in dieser Großstadt zur damaligen Zeit schon, die ihm da relativ fremd ist, ne? Und da trifft er natürlich mit seinen Charaktereigenschaften auch so ein bisschen stößt er auf Granit, sage ich mal. Also diese logische Art und Weise an Sachen ranzugehen, dieses sehr sachliche Denken erstmal, was so ein bisschen dadurch deutlich wird, dieses sehr planvolle auch, was so ein bisschen dadurch deutlich wird, dass er diese ganzen Warnsignale ja ins Gesicht geschlagen bekommt im Prinzip. Ne? Also nimm das Kreuz mal mit, geh da nicht hin, alle zucken zusammen, wenn der Name Dracula genannt wird und so. Ja, genau. Und er geht halt trotzdem hin. Ne?
Ja, aber irgendwie stoßen sie bei ihm auf Granit, ne?
Ja, eigentlich,
egal, was sie machen, ob die irgendwie Zaubersprüche bringen oder irgendwas, der Trottel geht trotzdem weiter.
Ja, ja,
genau. Ja, alle sagen, bitte tu es nicht. Und selbst der Kutscher, der da gewartet hat und gesagt hat, okay, pass auf, ich warte jetzt hier 5, 4, 3, 2, 1 und dann fahre ich wieder.
Ja, ja, genau. gesagt,
ey, wirklich nicht.
Und dann kommt noch dieser unheimliche Kutscher dann später an und auch da steigt er einfach ein dann im Endeffekt.
Einfach so.
Er denkt sich zwar schon so seinen Teil, es ist irgendwie unheimlich und so, ne, aber ich mach mal weiter. Ne?
Nur Red Flags, die ganze Zeit, ohne Ende, diese Spitzenzähne, der Blut rote Mund, die roten Augen, die blauen Lichter, die Wölfe, die plötzlich in Schach gehalten werden, das große einsame Schloss, niemand ist da, alle Türen sind verschlossen und so weiter und so fort.
Ja.
Also wirklich.
Also eine Fremdheitserfahrung mit den Kulturen und so weiter und so fort oder mit der Kultur dort, auch mit dieser christlichen Symbolik, mit der er nicht viel anfangen kann. Er registriert dann immer, wenn irgendwelche Kreuze auf dem Weg kommen, kreuzen sich die Leute, die noch mit der Kutsche mitfahren, aber ihn interessiert das jetzt nicht so wirklich. Er registriert das und wundert sich darüber, aber irgendwie schert ihn das ansonsten nicht. Und so haben wir es hier im Prinzip mit einer geografischen Grenzüberschreitung zu tun, mit einer kulturellen Grenzüberschreitung und ja dann auch mit einer metaphysischen Grenzerfahrung generell, dass er mit dem Mythischen konfrontiert wird. Ne? Das ist dann zum ersten Mal diese wirklich seltsame Begegnung mit den Wölfen eigentlich, ne? So. Und diesen blauen Lichtern,
Flammen, genau.
Also diese Wölfe, die sich wie ein Kreis um die Kutsche zu schließen scheinen, es scheint keinen Ausweg zu geben und so. Und dann sind sie plötzlich weg, nachdem der Kutscher etwas gemacht hat. Wir wissen nicht genau was, aber auf jeden Fall so gefühlt geschnipst und die sind weg.
Dieses Kreuz, was er bei sich trägt, ne, das gewinnt ja auch erst an Wert, nachdem er merkt, dass dass Dracula da irgendwie drauf reagiert.
Ja.
Ja. Stimmt. Also sonst schleppt er das halt mit sich, weil die Frau ihm das irgendwie gegeben hat. Es hat keinen Wert für ihn gehabt. Und erst dann beginnt er zu glauben und denkt, oh je, wo habe ich mich jetzt hier? Wo bin ich jetzt hier reingeraten?
Genau, ja. Und das ist eigentlich ziemlich lustig, wenn man das so liest, weil wir zum einen diese idyllische Tagstimmung haben, auf der anderen Seite die ganze Zeit diese Red Flags und eigentlich auch dann im Verlaufe dieses ersten Kapitels zumindest und eigentlich auch den nächsten dann, aber nur um das mal hier an dem Beispiel zu sagen, immer weniger Tag und immer mehr Nacht eigentlich. Das heißt, wir sind sehr schnell in so einer unheimlichen, atmosphärischen Stimmung, dass wir irgendwie auch so eine gewisse Angst um ihn bekommen.
Und weißt du, wie er das gemacht hat? Im Grunde waren das ja die Gespräche mit Dracula. Dracula ist ja im Grunde nur nachts unterwegs. Tagsüber ist er immer mit Geschäften beschäftigt oder unterwegs und so. Mhm. Und diese Gespräche zwischen Dracula und Jonathan, die ziehen sich ja im Grunde mit Beginn der Dunkelheit bis zum Hahnenschrei, bis die Sonne aufgeht. Und dann ist ja der Tag gelaufen. Der schläft ja dann auch am Tag. Also dieser Tag-Nacht-Wechsel, der beginnt ja schon, ohne dass jetzt Harker, ich sag mal, gebissen wurde oder sondern einfach nur in den Gesprächen, weil er sich diesen Rhythmus von Dracula irgendwie anpasst.
Ja, also er wird im Prinzip auch immer weiter fremdgelenkt von Dracula, ne?
Ja.
Aber das lustigerweise, ohne dass er das wirklich merkt und auch, dass wir das erst so nach einiger Zeit irgendwie merken, ne? Also er bekommt ja während der Fahrt im ersten Kapitel schon diesen Brief zum Beispiel und ich finde ja persönlich, wenn ich jetzt alles vergessen würde, was ich über Dracula und diese Geschichte weiß, das wirkt erstmal super nett. tatsächlich. Also auf mich wirkte das erstmal wie so ein netter Herr. Diese ganzen Red Flags drumherum standen in einem krassen Kontrast zu dem, was ich für ein Bild von Dracula in dem Moment hatte. Dass es so ein netter Herr irgendwie ist, ne? Und sehr jemand, der sich gut ausdrücken kann in diesem Brief und so, ne? Und
das hatte ich nämlich auch. Ja. Wenn man das nämlich ausblendet, also wenn wir das reinnehmen, wir wissen von den Red Flags, dann wirkt Jonathan unglaublich naiv. Ja, also der so richtig so, ja, also diese alle sind gut, die Menschheit ist gut, das ist ein schöner Wald, dem gehe ich jetzt hinterher, dem Mann, der mich da irgendwie reingeholt hat, ja? Mhm. Wenn wir das aber rausnehmen und jetzt mal Dracula wohlwollend betrachten, ja, dann könnte es auch einfach ein einsamer Dude in einem Schloss sein, der sich darüber freut, dass da jetzt endlich jemand kommt und endlich ist jemand da, mit dem ich reden kann und auch noch mein Englisch üben. Dem mache ich ein schönes Essen, dem mache ich das Bett zurecht, dann soll er irgendwie sein Zeug da machen, meine Geschäfte machen. Ich schlafe zwar den ganzen Tag, aber der wird sich schon beschäftigen, aber geh nicht in jede Räume rein, weil das ist jetzt, macht man ja, kennt man ja, ne? Also manchmal hat man auch so Räume, die man nicht aufmacht, wenn die Gäste da sind oder so, ja? Das ist erstmal nichts Wildes, bis dann vielleicht das Rasiermesser-Debakel da kommt.
Genau, das wirkt sogar sehr sympathisch irgendwie im Großen und Ganzen. Ne? Also wir sind ja jetzt quasi schon im zweiten Kapitel so ein bisschen und da bekommen wir die Einführung von Dracula. Ne? Das wirkt natürlich erstmal so ein bisschen gruselig, wie er da in diesem großen Schlosshof dann steht und so. Ne? Wie eine Statue, hattest du ja gesagt, ne? Und diese kalten Hände dann auch und so. Ne? Trotzdem wirkt das auch im Verlauf dieses Kapitels erstmal sehr nett irgendwie, dieser Umgang zwischen den beiden. Also Jonathan hat dann zwischenzeitlich so ein bisschen Angst, aber dann sitzen sie doch nur beim Essen, beim Kamin. Dracula erzählt dann aus der Vergangenheit von den Konflikten, die dort stattgefunden haben und so weiter und so fort. Und das wirkt wie so ein älterer Herr, der so ein bisschen Geschichten aus der Vergangenheit erzählt und dann, oh, jetzt ist aber spät, jetzt muss ich aber ins Bett, ne? Oder muss dann mich vorbereiten für den nächsten Tag und so. Aber irgendwie wirkt das alles nicht bedrohlich auf mich, sondern es wirkt für mich erstmal wie so ein Konstrukt, was sich Jonathan auch durch die anderen Elemente, die er hier so an Beobachtungen macht und so weiter und so fort, sich so zusammenreimt.
Irgendwie. Ja, also Dracula ist auch höflich. Ja. Also er hat total gute Manieren. Also Jonathan fehlt ja im Grunde an nichts. Aha. Der hat ein riesengroßes Schlafgemach. Das ist, glaube ich, so achteckig oder sowas, habe ich mir das, glaube ich, gedacht. Ist irgendwie so rundlich, ja. Also der hat genügend Platz. Das sieht total gut aus. Das ist gut versorgt, gut verpflegt. Da kann er machen. Der hat freien Zugang zur Bibliothek, über das er sich ja dann freut, ja. Klar, warum nicht?
Absolut. Ist gebildet, also diese Bibliothek ist ja auch extrem gut ausgestattet mit verschiedensten Büchern aus allen möglichen Themengebieten, Biologie, Chemie, Physik, was weiß ich, ist alles, spielt alles eine Rolle, verschiedene Wissenschaften.
Geschichte, Philosophie, alles dabei.
Genau, gefühlt ist das so ein Universalgelehrter. Und dann, und das ist so der zweite große Punkt, wenn es so ein bisschen um die Charakterisierung von Dracula geht, das heißt nicht Charakterisierung, aber so die Beschreibung von ihm, das sind die Äußerlichkeiten. Denn das war etwas, was ich nicht wusste, weil ich hatte tatsächlich so dieses Bild, dieses Aristokraten mit diesem, vielleicht noch mit so einem schönen Kragen dann drumherum, mit diesen Haaren, die sehr gepflegt sind und so, ne? Glatt rasiert hatte ich immer drin.
Ja, ich auch.
Und dann haben wir jetzt eben diesen Schnurrbart zum Beispiel.
Und die Monobraue.
Und die Monobraue, genau. Sehr groß, sehr kalt, also wirkt schon sehr bedrohlich so in dieser Erscheinung. Und ich musste da so ein bisschen grinsen, weil es ja in dieser... Das ist jetzt wirklich das letzte Mal, dass ich auf den Film...
Ich wusste, dass es kommt. Ich wusste, dass du es nicht aushältst.
Ja, auf den Film zurückkomme.
Ja, nee, glaube ich denn nicht. Aber gut.
Mhm. Das ist wirklich das letzte Mal.
Ja.
Es gab ja im letzten Jahr dieses Nosferatu-Remake von Robert Eggers. Hast du das gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Hast du gesehen. Und da wurde sich ja in Teilen von bestimmten Fans sehr darüber lustig gemacht, dass dieser Nosferatu ja einen Schnurrbart hat.
Ja.
Und jetzt stellt man fest, ach ja, das ist ja im Original auch schon so.
Ja.
Also im Prinzip
dicken, fetten Schnurrbart.
Genau. Also im Prinzip ist das Bild, was wir zum Beispiel aus Verfilmungen von Christopher Lee oder Todd Browning oder so haben, das ist eigentlich eher das, was weiter weg ist.
Dieser glattgeleckte.
Ja, genau, richtig. Ja. Dieser wirklich Aristokrat.
Ja.
Ne? Und das ist ja jetzt wirklich, also wir haben dieses Aristokratische schon dabei, aber dieser Schnurrbart und dieses etwas befremdende für jemanden, der so aus einer westlichen Zivilisation kommt, wie wir es ja auch haben oder wie wir ja auch kommen, das findet sich ja absolut wieder, ne? Finde ich. Also diese Fremdheitserfahrung und dieses nicht ganz so Vertraute im Endeffekt, ne? Und dieser, das, was über diesen Schnurrbart und so und diesen Akzent auch transportiert wird und so, das fand ich schon sehr spannend, dass es doch näher am Original ist, als ich dachte.
Wissen wir, ob Jonathan Harker einen Bart hat? Nee, rasiert er sich ja ab.
Genau.
Ja, natürlich.
Ich glaube, wir wissen ansonsten auch nicht so viel über seine Äußerlichkeiten, wenn ich mich recht erinnere, ja.
Ich habe so einen generischen jungen Mann
genau,
im Kopf, richtig. Wie auch immer.
Genau.
Also, irgendwas zwischen dunkelblond bis fast schwarze Haare, so genau, in der richtig. Richtung.
Ja, so wie man sich so einen klassischen Helden vielleicht irgendwie vorstellt erstmal, ne?
Ja, ja.
Was ja dann im Kontrast steht, wie gesagt, zu diesem altehrwürdigen, großen, dieser Dracula-Figur mit diesem Schnurrbart, wie gesagt. Und dann kommen auch über die Äußerlichkeiten und über die, ich sag mal so, physischen Begegnungen der beiden, Händedruck zum Beispiel, kommt dann auch so was Unheimliches rein.
Körpernähe.
Ne? Körpernähe, genau. Die Kälte. Es wird dann auch beschrieben, dass er, das hast du ja gesagt, dieses raubvogelartige Äußere hat. Da sind wir auch sehr stark bei Nosferatu übrigens. Das, okay, ich sag mal nicht mehr, dass es das letzte sein wird, was ich nochmal auf den Film beziehen werde. Aber ich wollte nur sagen, mit Nosferatu sind sie schon ganz schön nah dran an diesem Originalroman. Irgendwie ist mir aufgefallen.
Wir machen aber jetzt keine Filmanalyse.
Mach ich nicht, keine Sorge. Gut. Dann natürlich dieser Aspekt, dass er nie mit ist. Das heißt, er sieht ihn auch nie essen oder sowas, wie er tatsächlich Nahrung zu sich nimmt. Und natürlich auch dieser Vergleich mit dem Kutscher. Also als er ihn berührt, wird ja auch davon gesprochen, dass das eine ähnliche Kälte ist oder ein ähnliches Gefühl, wie er es bei dem Kutscher hat. Also es wird so dargelegt oder nahegelegt, das ist irgendwie die gleiche Person, so, ne?
Es ist schon sehr recht schnell klar, fand ich. Also
genau,
das ist der Kutscher.
Richtig. Und dann haben wir diesen richtig starken Moment, wo wir dann endgültig auch wahrscheinlich merken, dass es sich um keine menschliche lebende Figur handelt, nämlich der Spiegelmoment, ne? Wenn wir wirklich sehen, er hat kein Spiegelbild und Jonathan Harker ist ganz überrascht, dass er auf einmal hinter ihm auftaucht dann im Zimmer.
Also die Situation ist ja auch so ein bisschen, die könnte ja auch freundlich sein, ja. Also im Grunde stelle ich mir vor, Jonathan hat sich so seinen kleinen Spiegel da irgendwo hingestellt, rasiert sich und dann plötzlich sagt einer von hinten, guten Morgen und fässt ihm so an die Schultern. Gibt ja manchmal so Leute, die andere Leute einfach so, weil sie nett sein wollen, einfach so an die Schultern fassen, so von hinten und denkt, oh, das schuppert mich, wenn ich nur dran denke. Ja, und sagt einfach so, guten Morgen, gut geschlafen. Ja, ja genau. So, also, ja. Und er erschreckt sich und schneidet sich dann.
Ja.
Also auch die Szene wirkt erstmal nicht, also die könnte man auch anders lesen, sage ich jetzt mal, wenn man das jetzt drauf anlegen würde. Mhm. Natürlich nur bis zum Moment, wo er sagt, also du solltest dich hier nicht schneiden, es könnte gefährlicher sein als anderswo.
Ja.
Hm.
Ja, ja.
Weiß ich nicht, das kann man schwer anders lesen. Mhm. Ja.
Genau. Und so gehen diese ganzen Bedrohungsszenarien irgendwie so ein bisschen subtil weiter eigentlich, ne?
Nee, ich wollte gerade genau das Gegenteil sagen, so. Weil genau danach war ja die Szene, wo er quasi kopfüber aus dem Fenster krabbelt.
Ja, ja, genau.
Und danach war ja die Szene mit den drei Frauen, die sich dann plötzlich im Mondlicht auflösen.
Also du wolltest sagen, dass es aufbricht, so richtig
rausbricht.
Das bricht
auf, ja, genau. Also im Grunde ist es jetzt
In Kapitel 3 meinst du jetzt.
Ja, genau. Also nach der Spiegelszene.
Genau,
richtig. Jetzt ist raus.
Ja, genau, richtig. Aber zuvor meine ich noch, dass Jonathan Harker halt immer mehr auffällt. Okay, er kann sich in diesem Schloss nicht so wirklich frei bewegen, immer mehr Türen sind verschlossen. Also eigentlich hat ihm Graf Dracula diese Offenheit eigentlich gegeben, ey, kein Problem, du kannst ja überall rein, außer in die Türen, die verschlossen sind, und dann stellt sich raus, ist eigentlich alles verschlossen. Da kommt auch nicht raus.
Inklusive Ausgangstür.
Richtig. Und er kommt ja auch nicht über die Fenster raus, weil dieses Schloss ja an der Klippe feststeht.
Das stimmt.
Steht,
wir haben noch gar nicht zum Schloss gesagt, wie das aussieht.
Richtig.
Ja. Und natürlich, es ist noch die Gefahr der Wölfe. Drumherum.
Genau, richtig.
Also, ne? Wenn er jetzt weiß, dass Dracula die Wölfe beherrscht, dann braucht er auch gar nicht einfach in den Wald zu gehen.
Ja.
Der kommt keine 5 Meter weit. Steht da ein Rudel um ihn drumherum.
Ja, ja, genau. Das Schloss wird gar nicht so wahnsinnig groß beschrieben. Es gibt natürlich sowas wie ein vorgefertigtes Bild, was wir wahrscheinlich beide mit uns rumtragen. Und es gibt Aspekte davon, die hier auch angedeutet werden, sage ich mal. Ne? Also es wird beschrieben, dass es ruinenhaft ist. Das heißt, es ist irgendwie, man hat auch sowas Steinernes irgendwie so vor sich. Ne? Es ist sehr groß. Also es wird zumindest beschrieben, dass dieser Schlosshof eine beachtliche Größe hat. Ich weiß gar nicht, was das genaue Adjektiv war, aber es ist auf jeden Fall sehr riesig irgendwie. Dieses Gefühl bekommt man. Und es ist davon abgesehen, wahrscheinlich sehr weit weg von der Zivilisation. Also das bekommen wir einfach durch diesen langen Weg, durch Kapitel 1 so mitgeliefert. Und abgesehen vom Grafen und von Jonathan Harker scheint es auf den ersten Blick sehr leer. Es gibt keine Bediensteten oder sowas. Das heißt, die beiden sind dort allein. Das denkt man zunächst.
Man denkt es zunächst, weil also Jonathan Harker sieht nicht, wie der Tisch gedeckt wird oder abgeräumt wird, ja, wer das Bett macht und so ein Kram.
Ja.
Er nimmt an, dass es einfach Bedienstete sind, die das tun, weil das offensichtlich so stattfindet.
Ja. Es gibt ja auch diesen einen lustigen Moment, in dem Harker denkt, dass Dracula nach Hause kommt. Er hört ihn weiter unten, geht dann in sein Zimmer und merkt, ah, okay, Dracula macht gerade mein Bett.
Ja.
Wie ist denn der so schnell da hingekommen eigentlich?
Ja, oder stell dir mal vor, dann ist Dracula morgens und macht Rührei und brät das Hähnchen für seinen Gast. Ja.
Schöne Vorstellung.
Also, der muss
mit so einer Schürze noch dabei.
Der muss es, ja. Und summt so ein Lied.
Ja, genau. Richtig, ja.
Lustig.
Ja, lustige Vorstellung.
Ja, aber sowas, also das Essen muss ja zubereitet werden. Und wenn er niemanden hat, kein Koch, also muss er ja in der Küche stehen und sich um dieses Essen kümmern.
Hm.
Ja.
Oder das läuft telekinetisch irgendwie ab oder so.
Und Feuer anzünden. Ja, ja, also der muss irgendwie mit einem Streichholz, also die Bewegung mit einem Streichholz machen.
Ja.
Weißt du, oder so. Also nicht aristokratische Bewegungen wie ein Ei aufschlagen oder den in der Küche.
Ja.
Also wo er sich dann einfach so die fettigen Hände an der Schürze abwischt.
Richtig,
oder
ja.
Finger leckt oder was auch immer macht.
Und sich dann die Hände waschen muss und so, weil er, ja genau.
Ja, zum Beispiel.
Ja, genau. So. Ja, genau. Aber um das Schloss
noch zu... Ich meine, er macht das Bett selber, da passiert nichts telekinetisch.
Absolut, das ist zumindest...
Der ist übers Bett gebeugt und macht sein Bett.
Ja, das stimmt. Oder er macht es in dem Moment für Jonathan Harker, damit er irgendwie noch denkt, es ist tatsächlich, jemand macht das hier. Tatsächlich.
Das, ja, da, gut, aber, okay, das kann natürlich sein. Aber ist, im Grunde beobachten wir Dracula, den Dracula, beim Betten machen.
Genau, richtig, ja. Das ist schon eine lustige Vorstellung.
Ist schon eigenartig, ne?
Ja, genau. Aber nur, um das mit dem Schloss noch zu Ende zu bringen, also das hat im Prinzip auch, es hat auch was Labyrinthhaftes irgendwie. Also es ist so eine gewisse Unübersichtlichkeit. Also man kann überall hin, theoretisch, aber eigentlich kann man nicht überall hin, weil alles zugeschlossen ist. Das heißt, es hat auch was Geheimnisvolles. Wir wollen irgendwie vielleicht auch wissen, was in verschiedenen Zimmern drin ist. Das wird Jonathan ja auch wissen, bis er dann tatsächlich mal es schafft, in einen Raum einzudringen, was dann in Kapitel 3 ja dann stattfindet. Und es wirkt im Großen und Ganzen durch diese Verschlossenheit, durch dieses, durch die Unmöglichkeit des Entrinnens auch sehr festungshaft, ne? Und abgekoppelt vom Rest der Welt
und
dadurch
auch. Ich hab den Eindruck, dass das erst dort so richtig verortet wird, wo das eigentlich ist. Weil er spricht von irgendwelchen Eisentreppen, Steintreppen hoch und runter und hin und her. Aber so richtig klar ist es jetzt nicht, ob der jetzt da eher im oberen Bereich ist, ob der im Südflügel ist oder irgend so ein Kram, was auch immer das dann bedeuten würde. Aber eigentlich sagt er nur, er geht viele Türen ab und wir haben noch nicht mal ein Bild, wie das aussieht. Wir wissen nicht, wie die Flure aussehen, ob es da Flure gibt oder ob das so Treppen, also manchmal stelle ich mal vor, wie so eine Wendeltreppe in so einem Turm hoch und runter oder was auch immer, das wissen wir nicht.
Wendeltreppe wurde lustigerweise gesagt, also da ging es um den Gang hin in das Zimmer, wo die beiden dann gegessen haben, da wurde gesagt, dass sie eine Wendeltreppe hochgehen. Also das Bild gab es schon,
ist ja zweimal auf Erforschungstour, einmal so ein bisschen halbherzig, beim zweiten Mal findet er ja den Raum, da kriegen wir kein Bild, wie das Schloss jetzt so an sich aussieht.
Ja.
Und erst als er dieses Zimmer findet, bei dem die Tür nur schwer aufgeht und nicht abgeschlossen ist, das drückt er ja so dann auf, dann wird erst das verortet.
Mhm.
Ja, und sagt, okay, guck mal, jetzt sind wir offensichtlich in einem Bereich, das war mal irgendwie ein ehemaliges Schlafzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer, irgendwie sowas, ja. Mhm. Weil die Möbel, die dort sind, mal abgesehen vom Staub, sind die gut in Schuss, aber im Grunde schon steinalt. Die sind einfach wie so in der Zeit gefroren, eingefroren und dann stehen die halt immer noch da über mehrere Jahrhunderte und dann guckt er ja irgendwann aus dem Fenster raus und sieht quasi, wie Dracula unten rechts aus diesem Fenster, also dann kriegt man so ein Verhältnis zwischen, ah guck mal, jetzt bin ich über dem, der ist unter mir, da ist sein Zimmer und ich bin jetzt irgendwie über seinem Zimmer, das meine ich mit verorten, man hat so eine Idee, okay, und dann gucke ich auch noch in den Abgrund raus, mehr als 1000 Fuß
und
runter.
Und sieht keinen Boden. So
und sieht keinen Boden. Also man hat so ein Bild, okay, jetzt bin ich gerade hier. Mhm. Ja?
Genau.
Das ist wie wenn man in so einem Labyrinth ist und mal kurz auf so einen Turm gehen kann, um zu gucken, ach, hier bin ich. Alles klar. Und dann muss man wieder rein, runter, verliert wieder den Überblick, um sich dann weiter zu schlängeln und zu bewegen.
Ja, ganz genau. Und im Prinzip hat man dann über diese Kapitel hinweg ja so eine Eskalationslogik, ne? Also im Prinzip im ersten Kapitel hat man noch das Gefühl, Jonathan ist so ein bisschen selbstbestimmt. Ja. Man kann hier schon verargumentieren, dass das eigentlich nicht ist, ne? Weil er wird zu Graf Toracula geschickt. Es gibt diesen Brief und er steigt dann auch relativ problemlos in diese andere Kutsche um, die ihn zum Schloss bringt und so. Und wird da eigentlich schon fremdgelenkt, ohne es wirklich mitzubekommen. Und auch ohne, dass wir das mitbekommen. Bis er dann im Schloss ist. Und das im Prinzip die ganze Zeit so diese Anweisungen, eigentlich sind es keine Anweisungen, es sind auch keine Befehle. Es sind die ganze Zeit so subtile Äußerungen im Sinne von, ja, also sie können sich hier frei bewegen, ne? Und dann stellt er fest, er kann sich nicht frei bewegen. Sie können hier, hier ist das Essen schon für sie vorbereitet, das ist im Prinzip fast so ein Befehl, hier jetzt ist, so nach dem Motto, ne? Das heißt, eigentlich wird ihm relativ große Freiheit gewährt, aber er folgt oder muss zwangsläufig diesem Grafen eigentlich folgen, dadurch, dass auch die ganze Zeit so diese subtile Angst einhergeht, dass da irgendetwas Gefährlicheres passieren könnte, weil das so eine gefährliche Person ist, beziehungsweise sie diesen Anschein hat durch die ihre Äußerlichkeiten und so weiter und so fort. Dadurch, dass dieses Schloss eine Festung ist und er nicht rauskommt und man dadurch dieses Gefühl einer Fremdbestimmtheit hat und dann eben im dritten Kapitel, das, was du jetzt eben nochmal gesagt hast, dieses Rausklettern aus dem Fenster, stellt man wirklich ja fest, okay, das ist kein final menschliches Wesen, das ist irgendetwas anderes, vielleicht etwas Tierisches, was da drin steckt, irgendwie etwas Monströses auf jeden Fall und ich komme hier nicht raus, ich stecke jetzt mit diesem Typen hier fest.
Und dieses ferngesteuerte oder nicht fremdgesteuerte, wobei man ja auch sagen kann, na gut, guck mal, Peter Hawkins hat den Jungen da losgeschickt, weil der selber keinen Bock hat. Ey, ganz ehrlich.
Ja, ja.
Oh, von London jetzt nach Transsilvanien reisen, da ins Hinterland mit den Wilden zu reden. Mhm. Ich schick mal den Jungen los, ja, und sag dem, dass es die große Ehre ist, ja. Und wenn du bist jetzt auch Anwalt oder wenn du wiederkommst, bist du Anwalt oder wenn du das machst, bist du Anwalt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Jonathan da schon so ein bisschen mit Status gelockt wurde, ja, dass er da losgeht. Und ich meine, das geht ja immer weiter, so wie du es angerissen hast, bis er dann irgendwann Dracula ja sagt, pass auf, du setzt jetzt meinen Brief auf. Ja, und er ihm ja im Grunde fast diktiert, was er in diesen Brief reinschreiben soll, ja, damit nur niemand irgendwie misstrauisch wird, warum Jonathan so lange weg ist und sich nicht meldet. Ja? Ja. Also das ist ja irre.
Richtig. Er gibt ihm ja auch zu verstehen, ja, du bleibst schon noch ein paar Monate. Ne?
Im Grunde ist das wie so ein Erpresserbrief geschrieben von einem, nicht Erpresserbrief, von so einem Entführungsbrief, Entführerbrief geschrieben von einem Entführungsopfer.
Richtig, aber er macht es freiwillig und weiß gar nicht, also ahnt es, aber weiß nicht hundertprozentig, dass er
der verkauft es halt so als Vorschlag.
Ja, genau.
Also es wäre doch gut, wenn sie jetzt schreiben würden, das und das und dass sie noch reinschreiben, das und das und dass sie noch schreiben, das oder das. Aber da ahnt ja schon Jonathan das Ding, das geht hier alles nicht mit rechten Dingen zu.
Genau, ja. Und er ist dann an diesen Ort gekettet, genauso wie wir als Leser im Prinzip auch gefangen sind und uns unübersichtlich im Prinzip mit ihm dann durch dieses Schloss bewegen. Und das macht so diese Gothic, diese Schaueratmosphäre aus, dieses Dunkle, was dann jetzt eben eskaliert, spätestens mit der Begegnung mit den drei Bräuten dann.
Ja, mit den drei Frauen, genau.
Genau, die Bräute von Dracula. Was ja,
aber hier wurden sie nicht als Bräute bezeichnet, ne? Als Damen.
Ah, ja, stimmt, sie wurden nicht als Bräute bezeichnet. Ja,
als Damen wurden sie.
Das ist das, was man so reinträgt hier in die Lektüre.
Ja, das stimmt allerdings, ja.
Das stimmt, ja. Was ja auch eine sehr interessante Sequenz ist, weil sie so traumhaft oder albtraumhaft erstmal wirkt, ne? Also er kommt in dieses Zimmer da rein und die stehen dann da. Weißt du? Also so, als ob sie so arrangiert wurden irgendwie für ihn oder so. Ne? Das hat so etwas von, weiß nicht, er ist eingeschlafen und dann geht er so durch dieses Schloss in einem Traum und dann sind auf einmal diese drei Frauen, von denen vorher überhaupt keine Spur im ganzen Schloss irgendwie war. Ne? Die sind dann einfach.
Geht der durch das Schloss? Ich dachte, sie stehen am Bett von ihm. Nee.
Oder es ist in diesem Zimmer.
Ich dachte, der liegt da in diesem Zimmer, wo er eingeschlafen ist.
Ah ja, oder sie erscheinen ihm, genau, richtig. Sie erscheinen ihm dann in diesem Raum.
Weil eine kniet sich ja auf seine, oder setzt sich auf seine Knie irgendwie drauf oder sowas. Er liegt da schon rum.
Ja, ja, ganz genau. Und das ist ja auch ganz interessant, dass er diesen Frauen erstmal begegnet. Weil das ja auf der einen Seite so etwas wie eine sexuelle Lustbefriedigung verspricht. Also er sagt ja auch ganz deutlich, dass er die eine zumindest sehr attraktiv findet. Da ist ja die Rede von diesem goldenen, wellenden Haar und den Augen, die wie Saphire aussehen, wie blaue Saphire.
Ja. Ja. Und das schreibt er ja auch rein. Und offensichtlich, das wissen wir, hat er ja irgendeine Frau, Freundin, Mina, die ja wahrscheinlich irgendwie dieses Tagebuch lesen wird und entschuldigt sich jetzt schon, dass er schreibt, dass er das im Grunde heiß findet, was dort passiert.
Ja, genau.
Und gleichzeitig Todesangst hat.
Richtig. Interessant, dass er es reinschreibt, ne? Also, dass er im Prinzip wirklich schreibt, ja, ich fürchte, Mina könnte diese Zeilen irgendwann lesen, aber ich kann mich nicht, ich muss das jetzt reinschreiben oder sowas. Ich muss das jetzt beschreiben, ja. Und ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich dieses Gefühl hatte, dieser sexuellen Begierde.
Ja.
Was ja irgendwie auch ein schönes Symbol eben für genau sowas ist, weil man sich ja vorstellt, dass er sehr lange unterwegs ist, bereits mehrere Wochen oder nee, zumindest mehrere Tage dort in diesem Schloss schon verbringt und dass dann irgendwann so etwas aufsteigt irgendwie, ne? Weil er hat ja keinen Kontakt zu Frauen oder in irgendeiner Form sowas gehabt, ne? Oder zu keine Ahnung, wie die Begierden bei ihm aussehen. Dracula wird ja oftmals auch homoerotisch gelesen in verschiedenen Kontexten und so, ne? Dass es da auch sowas wie eine unterdrückte homosexuelle Begierde oder sowas gibt. Aber erstmal in Bezug auf diese Frauen ist das auf jeden Fall so. Das heißt, wir haben im Prinzip eine Ambivalenz zwischen, er ist eigentlich so dieser Typ, der zu Hause eine Frau hat, wo vielleicht auch zukünftig so etwas wie eine Familie irgendwie wartet oder sowas, potenziell zumindest, ne? Also dieses klassische, und da sind wir eben bei den politischen Einstellungen, die wir bei Bram Stoker auch hatten, so dieses klassische Familienbild, diese klassische idealistische British Empire-mäßige Familie, die sich dann dort innerhalb dieses Landes so formiert dann im Endeffekt, ne? Also so dieses klassische Familienidealbild, wenn man so möchte, was dann kontrastiert wird mit der unmittelbaren sexuellen Begierde, dem unmittelbaren Verlangen, was sich hier manifestiert. Weil es gibt ja auch kein großes Kennenlernen zwischen denen. Die eine geht ja dann einfach nach einem kurzen Getuschel auf ihn zu und dann geht's direkt ab.
Ja. So, ne? Naja, was heißt ab?
Oder es geht ab,
kurz davor.
Genau.
Ja, genau. Und irgendwie habe ich so das Bild von Jonathan, der so gesagt hat, der so irgendwie kurz davor ist, seine Familie aufzubauen. So irgendwie so, der ist aus der Ausbildung raus, der hat da irgendwie eine Frau, eine Freundin und die sind beide so im guten, gebärfähigen Alter, so dieser Zeit und man erwartet jetzt, okay, dass er jetzt im Beruf ist. Dann erwartet man, was weiß ich, dass er sich eine eigene Wohnung zulegt und dass die Kinder kriegen und sie heiraten oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob sie schon geheiratet haben oder nicht. Mhm. Aber und dann kommt diese Reise noch, sagt, okay, pass auf, Schatz, ich gehe jetzt da noch hin und danach habe ich genügend Geld und dann können wir uns die Wohnung, das Haus XY leisten und dann starten wir quasi jetzt in unser Leben.
Genau, ja.
So ein Gefühl hat das so wie, ich mache nur noch schnell die Reise in die Karpaten und danach beginnen wir unser Leben.
Genau, das wäre sozusagen der Idealweg in dieser Zeit gewesen, ne? Und es ist natürlich dann auch interessant, dass gerade dieser potenzielle Ehebruch ist es nicht, weil wir nicht wissen, ob sie verheiratet sind, aber diese potenzielle Betrügen der Frau, die zu Hause ist und gleichzeitig übrigens auch die aktive Frau, die Sex forciert, ist in der Zeit der viktorianischen Zeit ein ganz großes Tabu eigentlich, ne? Was interessant ist, dass das hier so eingearbeitet wird und dass hier im Prinzip nicht nur, dass eben mal so ein kleines Vergehen ist oder sowas, im Sinne von, ja, die wird zu Hause schon nichts mitbekommen, sondern es ist tatsächlich ein gesellschaftliches Tabu, was hier kurz davor ist, realisiert zu werden.
Ah ja.
Ja. Und das ist ganz spannend.
Aber dann, kurz davor,
ja.
Sie pirscht sich da so ein bisschen an ihn ran und kommt ihm schon nahe mit ihrem, also ich glaube, er spürt sogar schon die Spitzen ihrer Zähne am Hals. Ich glaube, so weit ist es schon. Also sie braucht jetzt quasi im Grunde nur noch kurz zubeißen und dann kommt ja Dracula und packt sie am Hals und zieht sie dann von ihm runter und sagt, das ist meiner. Ja. Das macht ihr bitte nicht.
Was ja auch das Versprechen auf ein homoerotisches Erlebnis ist wieder, ne? Also so anstelle des Sexes mit der Frau könnte der Sex mit dem Mann theoretisch kommen, ne? Also so nach dem Motto, das ist meiner, es hat ja erstmal einen Besitzanspruch, der formuliert wird.
Ja.
Und zum anderen aber auch, du machst das nicht mit ihm, ich mach das mit ihm. So,
ja, weißt du? Oder Leute, das ist mein Gast, lass den bitte in Ruhe.
Oder so, ja.
Ich will nur wandern gehen die nächsten Tage mit ihm.
Ja, ja.
So.
Genau, richtig, ja. Ich will noch wandern gehen.
Das ist wie wenn man so Hunde hat, die man so wegsperrt, wenn die Gäste da sind.
Ja.
Ja? Genau. Eigentlich wollen wir nur irgendwie Wein trinken, jetzt tun wir den Hund jetzt weg.
Genau. Was in dem Moment natürlich auch offenbart, dass es Dracula womöglich, sehr wahrscheinlich, schon die ganze Zeit darum ging, irgendwann mal seine Zähne da reinzustoßen. Ne?
Ja, genau. Also, die Frage ist natürlich, also wer sind die drei denn? Wo kommen die denn jetzt plötzlich her? Keine die kamen Ahnung, so aus dem Nichts jetzt, raus. Ja. Als wenn das so Geister, die so rumspuken. Ja. Und selbst wenn die sich jetzt im Mondlicht da irgendwie auflösen, wo gehen die denn hin?
Ja, genau. Das wissen wir zu dem Zeitpunkt nicht. Aus anderen Medien können wir erahnen, es sind Töchter von ihm. Oder Bräute.
Ich weiß also, es wirklich nicht,
es, wer das ist. Es gibt es in verschiedenen Kontexten. Es gibt es einmal als Bräute und es gibt es auch als Töchter auf jeden Fall. In okay. anderen, ja. Aber in dem Fall wird es nicht spezifiziert.
Okay, dann lassen wir es mal noch offen und tun so, als wüsstest du es nicht. Richtig, ich weiß genau. nämlich wirklich nicht, wer das ist.
Genau.
Keine Ahnung.
Tun wir einfach so. Genau. Ja, ansonsten hätte ich tatsächlich nur noch so eine Zusammenfassung, so im Großen und Ganzen zu
also
den einzelnen
Kapiteln. Also ich hab noch ein paar.
Dann erzähl.
Also, was glaubst du, warum Dracula nach London will?
Ja, das ist halt genau, das ist halt eine sehr schwierige Sache. Also es gibt anscheinend so eine Faszination für die Welt der Menschen zumindest, ne? Mhm. Also die sich innerhalb dieser großen Bibliothek manifestiert. Er kennt sich ja auch durchaus in der Bürokratie aus, ja. sozusagen, der Londoner Bürokratie. Und es gibt entweder so dieses Verlangen nach neuem Blut in einer gewissen Weise und in der Großstadt verspricht davon sehr viel. Vielleicht gibt es auch ein Verlangen, nicht dieses einsame Leben auf diesem Schloss zu fristen und so etwas wie ein gesellschaftliches Leben im Endeffekt zu führen. Ne? Also
aber immer noch als Herr.
Immer noch als Herr.
Das ist ihm ganz wichtig.
Genau, ja.
Also er möchte schon, es ist okay, nicht erkannt zu werden,
ja.
aber irgendwie möchte er trotzdem irgendwie so
ja.
irgendwann über diesen Leuten stehen.
Genau. Das, und es wirkt ja auch trotzdem, also er ist ja über Jonathan Harker in dieser Situation, es wirkt ja trotzdem sehr idyllisch, wie die beiden sich unterhalten. Also es gibt irgendwie anscheinend das wirkt ja alles schon sehr einsam und vielleicht gibt es da dieses Verlangen nach Gesellschaft irgendwie, ne?
Ja.
Da, was er vielleicht
so ein bisschen
auch schon,
ist das schon, ne?
Was er vielleicht auch lange nicht hatte.
Ja.
Und das wäre vielleicht was. Es gibt natürlich Motive, von denen ich eventuell schon was weiß, aber dazu, das ist so das, was für mich erstmal nahe liegt, sag
dem,
ich mal. Von dem, was wir jetzt
haben.
Wissen, genau, ja. richtig. Weiß nicht, hast du eine Idee?
Also erstmal ganz profan können wir sagen, okay, da gibt es einfach genügend Opfer. Ja, aber London ist, glaube ich, auch eine Weile weg von dort aus vielleicht. Vielleicht gibt es auch andere ähnlich große Städte. Oder die London ist im Grunde schon so groß, dass sowas gar nicht auffällt. Ja, wenn da so ein paar Leute sind, die so ein bisschen, die verschwinden, Verbrechen gibt es da, ja. Dann man kann sich da so ein bisschen, man kann irgendwie untertauchen.
Ja.
Und so im Geheimen, also quasi unter Menschen versteckt
ja.
Ja, sein, ja. So, dann fällt es vielleicht nicht ganz so auf wie, okay, dieses Schloss da oben wird bewohnt von diesem einen Dude, der total gruselig ist und hier alle Leute frisst und alle wissen es drumherum. Mhm. Ja, das gibt es ja da in London nicht.
Ja.
Na gut, wissen wir nicht, wie er sein Haus dann benutzt,
ja.
Ja, aber es könnte schon sein, dass es ein bisschen, und dass er unentdeckter ist.
Ja. Das auf jeden Fall, weil London ist ja, also ist generell auch heute noch eine pulsierende Großstadt, aber wenn wir Anfang des oder Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts schauen, ist Großbritannien ja nochmal eher eine Weltmacht, als es heute der Fall ist. Das heißt, wir haben hier wirklich sowas wie ein Epizentrum
ja.
des kulturellen Westens eigentlich, mit vielen Begegnungen aus verschiedenen Ländern und so, ist heute auch noch so, aber damals war das wirklich nochmal viel, viel größer oder im Vergleich zu anderen Städten, sagen wir es mal, hatte London noch eine viel größere Bedeutung, als es heute der Fall ist, sage ich mal. Und das wäre vielleicht so etwas, dass man sich auch kulturell da in so einem Epizentrum der Welt befindet, was ja irgendwie so ein Interesse von ihm zu sein scheint. Ne? Also wie gesagt, es gibt ja dieses Interesse für die Welt der Menschen.
So. Und also es macht ja auch die, also irgendwie die ist ja Hafen angebunden und da scheint ja auch irgendwelche Geschäfte mit irgendwelchen Schiffern und Hafen zu haben, weil er hat ja dann irgendwie nochmal gefragt, wie sieht denn das aus hier? Brauche ich jetzt einen Berater für meine Angelegenheiten in London und extra einen für meine Verschiffungen oder was auch immer, oder reicht einer oder nicht, ja. Also irgendwie hat er schon richtig, wirklich Geschäfte irgendwie am Laufen. Er muss eine Menge Geld haben, ja. Und ich glaube, also dafür ist ja London prädestiniert dafür. Das macht ja alles so viel einfacher.
Ja.
Ja, für ihn da seine Geschäfte, wie auch immer die aussehen, zu tätigen.
Vielleicht haben wir es auch bei London mit einer Zivilisation oder mit einer zivilisierten Gesellschaft zu tun, auch in Großbritannien, die noch nicht so vertraut mit diesem Vampirmythos ansonsten ist, weil man merkt ja drumherum schon, dass die Menschen, die den Jonathan Harker so begegnet, dass die anscheinend schon so ein bisschen abgeklärt sind und theoretisch wissen, was zu tun ist. Ne? Also die wissen, Kreuze helfen irgendwie, ne? Knoblauch scheint irgendwie zu helfen, das hängt dann auch an einer Stelle rum. Vielleicht ist Großbritannien oder London im Speziellen dann nochmal so eine Umgebung, die ein bisschen unschuldiger und unaufgeklärter hinsichtlich dieses Mythoses ist.
Ich glaube, das hat Dracula gesagt, dass der im Grunde gerne mal unerkannt durch die Straßen geht.
Ja.
Hier kennt den jeder. Na gut. Ja, und da ist er halt mal und kann halt, die sind weniger vorsichtig.
Genau, richtig, ja. Und hier weiß man schon, du willst zu Draculas Schloss, ja, nimm mal das Kreuz mit.
Ja, der Kutscher fährt dich auf jeden Fall nicht bis hin. Richtig. Der setzt sich irgendwo im Wald ab und dann wirst du abgeholt.
Ja, genau. Und generell diese gefährlichen Mythen drumherum mit den Wölfen genau. Und so weiter und so fort. Das ist ja, die Leute wissen schon Bescheid, genau. Ja.
Okay, dann gibt es noch eine Karte von London mit mehreren Markierungen darauf. Und eine Markierung war an einem Ort, wo das Haus war, und ein paar andere Markierungen, ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Was glaubst du, was da noch so geht in London?
Jetzt bin ich überfragt, ich habe die Stelle nicht mehr.
Okay, gut, ich dachte mir nur so zwischendurch, okay, der hatte sich, also entweder könnten das Markierungen sein, das ist so ein kleiner Blick von Jonathan, während die da so über das Anwesen sprechen und glaube ich auch diese Szene, wo die über Verwalter für London-Aktivitäten und Schiffe.
Eine Karte von Dracula meinst du, die er hat und wo markiert?
Ja, genau.
Ach so.
Also Dracula hat eine Karte von London da rumliegen, da sind mehrere Kreise drauf, unter anderem halt natürlich da, wo das Haus ist und dann so andere Sachen noch.
Mögliche Immobilien, die noch in Frage kommen, die er vielleicht schon vorher so ein bisschen nicht gescoutet hat. Aber
genau, das kann wirklich sein, das wäre so eine Auswahl gewesen sein. Vielleicht ist es auch nochmal wichtig für irgendwann später, dass der so, es kann ja sein, dass er so wichtige Knotenpunkte besetzen möchte, weißt du, oder so im Blick hat oder was weiß ich.
Ja.
Okay, und dann habe ich noch was googeln müssen. Ja. Und zwar war das der Begriff Kodak. Jonathan Harker hat ein Kodak gemacht von dem Anwesen, das er für Dracula gekauft hat in London.
Grundriss?
Kodak, K-O-D-A-C-K, ist im Grunde angelehnt an die Firma Kodak, die Fotografien gemacht hat.
Ja.
Die hat sich gegründet 1892.
Ach, lustig. Ja.
Also 5 Jahre, bevor das Buch entstanden ist und im Grunde hypermodern ist. Ja, das ist eine Technik, die gab es damals noch nicht so richtig, noch nicht so weit verbreitet. Und dann ist im Grunde ein Jonathan Harker, der Junge aus der Großstadt, mit einem Foto, mit einer Fotografie der höchst entwickelten Technik dieser damaligen Zeit, mitten in den Karpaten, in irgendeinem einsamen Schloss, mit so einem, weiß ich, 400 Jahre alten Dude, also irgendwie prallt da so die krasse Moderne und diese Großstadtleben mit diesem Mythen und Zauber und Beschwörungen und Aberglauben und Legenden, die beiden Welten prallen so da aufeinander. Das fand ich noch sehr erstaunlich.
Ja, absolut. Ich glaube nicht, dass Fotografien hier groß noch eine Rolle spielen, also nicht im Sinne dessen, dass wir irgendwann tatsächlich ein Bild oder sowas innerhalb dieses Buches präsentiert bekommen, was so eine Art Fotografie sein könnte.
Nein.
Das würde ja naheliegen, aber vielleicht spielt ja Fotografie tatsächlich hier nochmal eine Rolle im Sinne von, dass irgendeine Figur sagt, ja, ich habe da ein Bild gesehen von diesem Mann oder ein Foto geschossen oder sowas und dann gibt es eine Beschreibung oder sowas, ne, die vielleicht noch ein bisschen realitätsnäher ist. Aber das ist interessant, stimmt, das ist wirklich so eine Umbruchszeit. Das ist jetzt wirklich der letzte Fall. Der Film generell wird ja auch in dieser Zeit entwickelt, so als Medium wird auch präsent dann irgendwie. Ende des 19. Jahrhunderts auch, dann spielt das eine große Rolle. Jetzt habe ich keinen spezifischen Film genannt, aber konnte trotzdem nochmal auf das Thema Film umleiten.
Toll.
Das wird definitiv hier keine Rolle spielen in diesem Roman, weil das waren wirklich so große Projektoren damals noch, die kannst du nicht, also das war auch in Großbritannien noch nicht so verbreitet.
Die stellen die jetzt nicht im Wald auf und filmen das Schloss ab oder sowas. Nee. Das wird nicht passieren, aber im Grunde geht da mit Highspeed geht da die Entwicklung los in der Großstadt in Großbritannien. Hier fahren sie mit der Kutsche Knoblauch behangen. Ja, es ist so ein krasser Unterschied.
Genau, richtig. So. Ja. Und das ist ja nochmal dieser schöne Kontrast, der hier herausgearbeitet wird zwischen einer Zivilisation, die das alles noch nicht mitgemacht hat, in den nächsten Jahren dann irgendwann mitmachen wird, dann im Verlaufe der Jahrzehnte und in London eben dieses pulsierende Netzwerk der Moderne, um das mal so zu nennen.
Ja.
Ja, genau. Ja, was so weit vorneweg ist in technischer Hinsicht, Was ja interessant ist, dass gerade hier dann eben dieses mythische, übernatürliche eingearbeitet wird, mit dem lustigerweise die Bevölkerung in London ja nicht konfrontiert wurde, eventuell, möglicherweise. Weiß ja nicht, ob die in London vielleicht noch andere, ob es da auch Vampire gibt, das wissen wir ja nicht, wenn wir naiv an die Geschichte rangehen.
Ja, genau. Ne? Ja.
Dass es da solche Wesen nicht vielleicht auch gibt. Aber erstmal wirkt das ja wie, Jonathan Harker kommt aus London, da hat er sowas noch nicht irgendwie festgestellt oder keine Diskussion, ob es so etwas gibt. Das heißt, das gibt es da vielleicht wahrscheinlich nicht.
Ich glaube, so Legenden und Mythen gibt es da nicht mehr.
Genau, ja, alles sind aufgeklärt.
Alles ist aufgeklärt, und, alles wird rational und wissenschaftlich betrachtet.
Genau, richtig.
Wir haben ja, es gibt hier jetzt keine blinden Flecken mehr, die durch Mythos und Aberglaube irgendwie gefüllt werden müssen.
Genau, richtig. Und das ist eben etwas, mit dem Jonathan Harker im Verlaufe dieser drei Kapitel immer weiter konfrontiert wird. Von dieser rationalen Logik, die er am Anfang hat, muss er jetzt schon in unserer ersten Folge relativ schnell feststellen, es gibt noch mehr als das, ne? Und das ist eben diese Eskalationslogik, die sich über diese drei Kapitel zieht. Also im ersten Kapitel, es gibt so vage Andeutungen im Wald und so. Im zweiten Kapitel der Spiegel, so als erstes großes Ding. Und im dritten Kapitel, was, da klettert jemand an der Wand rum und ich werde von Bräuten verführt und die eine will mir in den Hals beißen. Und so, ne? Und
ja.
Da hat man eben diese Eskalation. Verschiedene Thematiken von Gefangenschaft, also er wird immer mehr zu einem Gefangenen im Verlaufe dieser Kapitel. Sexualität spielt dann am Ende erst eine Rolle und da haben wir eben diese Kombination aus einem Realismus eigentlich, der sich durch diese Tagebucheinträge vollführt, also diese Simulation von, wir erleben hier etwas Reales, was überliefert wurde. Und das wird vermischt mit diesen Elementen der Schauerromantik, mit der Übernatürlichkeit, diesem gotischen, und dann wird sozusagen in diesen Realismus die Fiktion immer weiter eingearbeitet. Das, was nur fiktiv möglich ist eigentlich.
Und was mich wirklich wundert, ist, dass er sich nicht mal daran erinnert, dass die Dorfbewohner ihn gegen irgendwelche Zauber geschützt haben.
Ja, das stimmt.
Also ja, er kommt ja nicht mal auf die Idee, daran zu denken, okay, ach scheiße, die hatten wirklich recht.
Ja, ja.
Die haben mich die ganze Zeit gewarnt.
Ja. Hm. Genau. Vielleicht denkt das auch, aber schreibt es nicht im Tagebuch nieder. Ne? Das ist ja diese Perspektive.
Ich finde es immer, ich finde es so ganz nett, dass der dann schreibt, dass er sich jetzt hinsetzen muss, um das Tagebuch zu schreiben.
Hm.
Ja, das hat so, als hätten die das ständig bei sich.
Ja, ja,
so,
genau.
So ein ledergebundenes kleines Ding und einen Stift daneben. Und dann, ich dachte, das muss ich mir jetzt gleich aufschreiben.
Ja.
Muss ich jetzt sofort das Tagebuch schreiben.
Absolut, was auch ganz komisch ist, ne? Weil man hat immer das Gefühl, der setzt sich dann abends halt hin und schreibt sein Tagebuch, aber es wird ja im Vorwort irgendwie beschrieben, das wird unmittelbar aufgeschrieben eigentlich. Ne? Also alle Quellen wurden unmittelbar, vielleicht heißt unmittelbar in dem Zusammenhang auch am selben Tag noch, keine Ahnung.
Ja, ne? Manchmal halt zusammenfassen, manchmal hat das wirklich am selben Tag gemacht.
Ja, ja, genau.
Also das war ja dann abends, war er dann da und sitzt dann irgendwo rum und schreibt dann halt Tagebuch.
Genau.
So, fertig.
Ja.
So.
Aber das bedeutet anscheinend unmittelbar. Also nicht das, was du gerade gesagt hast, im Sinne von, ah, okay, jetzt kommt diese Braut auf mich zu. Warte mal, das muss ich mir aufschreiben.
Nee,
ach, jetzt beißt sie mir in den Hals.
Ah, okay. Das nicht, aber schon nachdem das so passiert ist,
ja, ja.
So relativ zeitnah.
Ja, genau.
Weil als er in dieser Kammer war da oben, muss er ja auch sein Tagebuch dabei gehabt haben.
Genau, ja.
Also das heißt, er geht mit seinem Tagebuch, geht er auf Erkundungstour.
Ja, beziehungsweise Kapitel 3 dann nach einer kurzen Zeit, weil er ja ohnmächtig wurde. Das heißt, kurz danach irgendwie, ich weiß nicht, wann er aufgewacht ist, das erfahren wir dann vielleicht im nächsten Kapitel.
Das vergesse ich immer, stimmt, weil er hat's ja aufgeschrieben.
Also ja, ja.
Muss er ja, ja.
Okay, ja, ja, genau, richtig. Das ist, also muss er, genau.
Naja. Ja.
Ja.
Okay.
Mal gucken.
Und ich glaube, es wird ganz elegant, dass sich die sich gegenseitig die Briefe hin und her schicken. Damit jeder von jedem Bescheid weiß, was
ja,
ich meine.
Ja, möglicherweise.
Also er schickt ja irgendwie Mina diesen stenografierten Brief mit und dann weiß sie Bescheid, was hier passiert und kann im Grunde, da kann die Handlung weitergehen.
Ja.
Und keiner muss so tun, als wüsste keiner von irgendwas und ständig muss jeder auf den aktuellen Stand gebracht werden, glaube ich.
Ja, ja.
Weißt du?
Ich bin ja sehr gespannt. Na gut, da kann ich jetzt nicht vorwegnehmen. Aber ich wie gesagt, wir können uns nicht ganz frei machen davon, dass wir die Geschichte schon kennen. Und ich wusste das nicht, dass dieser Roman auf diese Art und Weise geschrieben ist. Und ich bin sehr auf bestimmte Passagen gespannt, wie die uns dann vermittelt werden, über welche Personen vor allem und sowas. Es gibt so eine Ahnung irgendwie, aber bin trotzdem ganz gespannt, weil
ja,
das kann ja auch ganz anders sein, als man das
vorstellt.
Das stimmt,
wo du jetzt sagst, ich war am Anfang, als ich das gehört hatte, das Buch, war ich auch irritiert, dass es ein Briefroman war.
Hm.
Das hat mich da ein bisschen gestört, weil ich dachte, ich würde einfach eine klassisch erzählte Romangeschichte haben. So.
Hm.
Aber gut.
Ja.
Na dann.
Lassen wir uns drauf ein.
Lassen wir uns drauf ein. So, wir haben jetzt dazu erstmal irgendwie alles rausgehauen, was uns eingefallen ist. Sind ja beinahe 2 Stunden gewesen.
Ja.
Und was lesen wir denn zum nächsten Mal?
Zum nächsten Mal lesen wir die Kapitel 4-6 in unserer Version. Wie gesagt, im S. Fischer Verlag erschienen sind das die Seiten 57-101.
So, dann vielen Dank fürs Zuhören bei dieser langen Folge, dass ihr so lange dran geblieben seid. Lest gerne mit, es lohnt sich wirklich.
Die Folgen werden auch kürzer. Wir hatten jetzt natürlich einen sehr großen Part mit Bram Stoker und Vampirismus und so weiter. Das wird sich ein bisschen einpegeln. Die
nächsten Folgen. Kann auch Pause machen zwischendurch mal.
Ja,
genau. Ihr wisst doch, wie es geht. So, richtig. Ich mache einen schnellen Abgang. Also ciao, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Ciao, macht's gut.